Gästeliste Geisterbahn.
Der Podcast. Weißt du, was witzig ist, Nils? Du warst ja, bist ja gerade eine oder zwei Minuten später dazugekommen bei Skype. Ich will dir mal was Witziges erzählen, ja, was mir gerade passiert ist. Vielleicht hat das Hermann auch gemerkt, und zwar Hermann und ich haben so ein bisschen kurz geredet, so, ne, hey, was geht, und haben so ein bisschen umgeplänkelt, und dann habe ich halt gemeint, weil du ja noch nicht da warst, so, ja, ich mache noch hier kurz ein paar Sachen noch, ne, bist du halt, dann komm dann gleich, ne, so, ja. Dann bin ich aber los, und dann habe ich Folgendes gemacht: Als ich losgegangen bin, so vom Mikro weg, habe ich etwas gemacht, was ich halt nie normal mache. Aber ich habe es nur gemacht, damit ich Herm quasi auch impliziere, ich bin jetzt wirklich, ich bewege mich vom Mikrofon weg. Und zwar habe ich gepfiffen in meiner Wohnung. Und während ich das mache, fällt mir so auf, was ist denn das? Warum habe ich das Bedürfnis? Aber checkst du, was ich meine? So, diese, ja. So, dass ich den Raum verlasse, als ob ich das irgendwie beweisen muss, dem Herm jetzt so als Kontrollinstanz, so, ja, ich bin wirklich gerade nicht mehr am Rechner. Ich bin wirklich kurz Sachen machen, bis Nils da ist. Es ist so.
Wie so eine Comicfigur in der Latzhose, die dann so pfeift und so tanzt und so.
Man macht das doch auch manchmal, dass man so, wenn man irgendwo, wenn man sich irgendwie so beobachtet fühlt oder so, irgendwo, weiß ich nicht wo, dass man dann so anfängt, so zu kommentieren, was man selber macht, damit quasi die beobachtende Person das dann auch weiß, so, ohne dass man es ihr direkt sagt.
Ja, ich hatte da gestern tatsächlich, Achtung, Zug-Anekdote, war auch schon lange nicht mehr, back to the basics, würde ich sagen, back to the podcast basics. ICE, ice, baby. Ist der Jingle übrigens, wir müssen noch daran arbeiten, aber Nils ist seit 5 Jahren damit beauftragt, das abzumischen. Gut, hat er noch nicht gemacht, aber wollen wir es jetzt nicht wieder auskramen.
Kommt Zeit, komm Mische, ne?
Genau, kommt Zeit, komm Mische. Das ist ja auch so ein bisschen. Ist aber dein Claim auch von deinem kleinen Studio, oder?
Ja. Hier liegen ein paar Aufträge seit 20 Jahren rum, aber ey, wer sich freiwillig auf ein Studio einlässt, dass das als Slogan hat, come on.
Ey, das ist wirklich eigentlich ein geiler Slogan für ein Tonstudio, oder? Kommt Zeit, komm Mische. Und dann so ein Typ, der immer so selbstgedrehte Kippen raucht, so, weißt du, so mit langen Haaren.
Oh, der fängt auch so Mate aus, so einer, aus so einer Mate.
Ja, genau, mit so einem Stahlstrohhalm, ne? Kupferstrohhalm, genau. Ja, nee, mach mal ein bisschen Pasta bei, Pasta. pass auf, ihr merkt schon, ich bin Raketenstart gerade bei mir. Also, und zwar, ja, ich sprinte jetzt erstmal und den Rest jogge ich dann.
Mach heute nur 15-Minuten-Folge, mach schnell. Ja,
genau. Nee, aber das war wirklich echt lustig gestern. Und zwar war ich im Zug von der Rückfahrt, ich war in Hamburg mal wieder seit Ewigkeit bei den Rocket Beans und hab da mit Schröck bei der Binge aufgenommen und dann bin ich mit dem Zug zurück abends gefahren und dann war Folgendes der Fall, der Zug war ziemlich voll und genau hinter mich haben sich so zwei so wirklich, also mehr Klischee geht nicht, so spanische Gitarrendudes, so wirklich so mit Dreck in den Fingernägeln, Flipflops, so krassen Marc Maron-Schnauzern, weißt du, lockigen, pechschwarzen Haaren. Beide hatten natürlich eine Gitarre, beide reden super laut, nur Spanisch. Haben alles zu essen dabei, übelst die Spreads und übel Wurst und so, stinkt halt derbe. So, ich denke so, ey, wirklich, ich will nur mein Feierabendbier trinken und nach Hause fahren, ja. So, und dann habe ich Folgendes gemacht. Also, ihr kennt mich ja, ich kann ja mit sowas gar nicht. Ich bin ja sehr, ich werde dann grumpy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so ein kleiner Grumpy.
Ich dir jetzt gar nicht zugetraut, dass du da so reagierst in so einem Moment.
Nee, das denkt man gar nicht bei mir, aber ich bin tatsächlich sehr empfindlich, wenn es darum geht, dass man einfach mal die fucking Fresse hält im ICE, so, um es mal auf Deutsch zu sagen, so, I don't know. Hat ja eigentlich nichts damit zu tun, dass so das Klischee, was hier passiert, aber irgendwie hat's mich noch wütender gemacht irgendwie, weil das so eine Sunny Boys, so eine Surfer-Dudes waren auch noch so, weißt du? Irgendwie, nee, hatte ich gar keinen Bock. Und dann war aber sehr voll, aber genau gegenüber von mir, also seitlich gegenüber, waren beide Sitze noch frei. Und ich bin aber erstmal da geblieben und habe dann auch, wie ich es immer mache, halt, ne, mit meiner Körpersprache, so dass sie es gar nicht checken, also haben sie gar nicht mitbekommen, aber irgendwie ist mir ein Bedürfnis, dann mit meiner Körpersprache irgendwie immer so zu seufzen, ein bisschen lauter, mich aber umzudrehen. Also ich kann das dann nicht anders. Ich bin wirklich schlimm bei sowas. Und ich weiß, ich muss daran arbeiten, ist kein cooles Verhalten, aber ich kann es nicht ändern. Ich bin dann so krass passiv-aggressiv, dass es mich so wurmt. So, pass auf. Und dann habe ich dann irgendwie gemerkt, ja, ich muss jetzt damit leben, das ist die Rückfahrt, 18 Uhr Zug, das ist so, keine Chance, also da ist alles voll, sonst wenn du jetzt weggehst und das aufgibst im Platz, dann musst du wahrscheinlich im Bahnbistro irgendwie oder auf dem Boden sitzen oder so. Dann habe ich aber, wie gesagt, dieser Gegenüber seitlich von mir ist immer noch frei die ganze Zeit und dann saß ich da und dann habe ich gemerkt, mein Stecker unten geht nicht richtig. So. Und also da, wo ich saß. Und das Ding ist ja, dieser seitliche Schräg gegenüber ist ja immer noch voll nah an den Spaniern. So. Also es wäre ja jetzt kein, wäre jetzt keine große Veränderung. Aber ich bin dann halt drüber. Aber ich glaube, bei den letzten paar Zügen meines Grumpy dahinseicht, meines, weißt du, so dieses Seufzen und mich wieder umdrehen und sowas, haben sie es, glaube ich, auch gecheckt. Der ist genervt von uns. Und dann habe ich mich aber einfach dann da darüber gesetzt. Und jetzt kommt's. Dann habe ich mir darüber gesetzt, aber ich habe mich im Endeffekt wirklich nur darüber gesetzt, weil die Steckdose nicht funktioniert hat. Und ich sitze dann da und dann habe ich halt, deswegen komme ich gerade auf diese Story, habe genau das gemacht, auch so dieses offensive Einstecken in die Steckdose. Und dann so, und hab mir selber so richtig so, wie so einen Daumen hoch gegeben, so, ja, jetzt hier funktioniert. Mein Handy nochmal, ich habe auch meinen Bildschirm dann so genommen und so angeguckt, oh ja, und dann so genickt, weißt du das? Und jetzt, deswegen musste ich diese Rampe so lang ziehen. Check dir, was ich meine. So, ich wollte denen quasi sagen, auf die ich gerade noch genervt war, ey, es ist tatsächlich nicht, weil ihr nervig seid, es ist wirklich nur.
Hast du dann auch die ganze Zeit, wenn du in deinem Handy sowas gelesen hast, dann so immer so die Hand ans Kinn und so, ey, wie so ein Sim die ganze Zeit gemacht.
Genau, wie so Sim. Nee, aber das, du wirst lachen. Aber so ähnlich war es halt die ersten 2 Minuten. Also es ist wirklich so absurd, wo ich selber dann, ich muss ja dann selber über mich selber lachen. Das ist so lächerliches Verhalten. Aber ich habe wirklich die erste Minute halt wirklich so offensiv, mit dem Zeigefinger auf dem Handy getippt.
ja, hier. 2,4 Ampere Ausgangsstrom. Top.
Ja, also damit, das wollte ich euch unbedingt heute erzählen. Da musste ich sehr viel drüber schmunzeln den ganzen Abend noch. Und da sind noch ein paar andere Sachen passiert, aber die sind jetzt gar nicht mehr, haben nicht so Pointenwert. Ich bin dann auch nochmal aufgestanden, weil ich bin dann Richtung Bahn, die haben mich dann doch irgendwie genervt, weil die auch echt irgendwie, das Essen hat voll gestunken und so. Und da habe ich einmal gelurkt. Kennt ihr das? Einfach mal kurz in den anderen Waggon, aber noch so die Stecker da lassen und sowas. So. Mhm. Also mal gucken, so kurz aufs Klo. Und dann habe ich einmal kurz reingeguckt in den Waggon davor und ich meinte da, einen Platz frei gesehen zu haben, wo man ja auch mal aufpassen muss, nachher ist es so eine kleine Oma. Sowas.
Ich sitze hier.
Und dann holt man sein Zeug und will dann dahin. Und dann ist so,
was, kann ich Ihnen helfen?
Nee, ich bin dann tatsächlich, habe ich einen gesehen, der war frei. Und dann bin ich zurück, habe meine Sachen dann gepackt, meine 2 Bier und meinen Stecker und bin dann dahin und habe dann erst gemerkt, da ist ja tatsächlich
zwei
jemand.
2 Bier und einen Stecker.
Genau.
Deine Sachen, die du dabei hattest.
Ja, und dann musste ich halt auch diesen Walk of Shame wieder zurück machen, weil ich muss mich auch beeilen, weil danach ist der Platz auch wieder weg und dann, naja, also war alles irgendwie sehr unangenehm. Ich habe dann Bier getrunken und Musik gehört und dann war alles gut. Aber ja, das war gestern meine Rückfahrt. Sorry, Raketenstart, jetzt hier seichtes Gleiten in der Umlaufbahn der GLG-Planeten.
Ja, von hier an geht's bergab. Ich habe ein neues Wort gelernt. Oh, bei mir, falls ihr hier den Lärm hört, bei mir vom Haus wird gerade die Straße aufgerissen bzw. wieder zugemacht. Und jetzt hat er gerade mit dem Bagger ihm die Pflastersteine angeliefert, damit er die jetzt alle wieder einsetzen kann. Und dabei hat er aber gerade die Abgrenzung überfahren mit dem Bagger. Und jetzt ist hier gerade ein bisschen Aufruhr vorm Fenster. Aber gut, jetzt ist anscheinend wieder alles gut.
Bist du dann nach der Aufnahme mit so einem Kissen im Fenster und guckst dir das die ganze Zeit an? Auf dem Erdgeschoss?
Ja, klar. Ich habe ja ein Bett, das ist auf der gleichen Höhe wie die Fensterbank sozusagen. Und dann liege ich da.
Liegt er da nackt einfach.
Ja, dann liege ich da nackt und manchmal spiele ich so ein bisschen an mir rum und mache so Augenbrauen zu den Jungs. Und,
aber mit Bauhalm immer auch.
Aber gab noch keine Reaktion, gab noch keine.
Und du isst auch so ein bisschen Erdbeeren in Schokolade getunkt, so, ne?
Ja, ich tunk die noch in flüssige Schokolade.
Ja, genau, meine ich ja, genau.
Aber weiße Schokolade, weil du weißt schon, das sieht natürlich dann besser aus, wenn das so am Mund runtertropft und so. Also da bin ich völlig
vorbereitet. Sagst du dann aber immer so, hey Jungs, kann ich euch eine Limo machen oder so?
Nee, ich sag immer nur so, Erdbeere.
Aber du hast auch so einen kleinen Brunnen, wo das dann so rauskommt, ne? Ja, so flüssige weiße Schokolade.
Genau. So ein Brunnen und ich habe auch so ein ganz kleines Megafon, dass ich immer Erdbeere, dass ich das immer so rufe.
Das macht aber auch, wenn du es anmachst, immer diese ganz, ganz hoch so krrk, weißt du, dieses Dingsgeräusch. Oh Mann. Und ja, aber du wolltest aber was erzählen, oder?
Ja, nur ganz kurz, ich habe ein neues Wort gelernt. Was meint ihr wohl, was dieser Begriff heißt? Ich gebe einen kleinen Tipp. Er stammt aus dem Niederländischen.
Oh Gott.
Und das Wort heißt Pipewerk.
Was? Pipewerk.
Pipewerk.
Pipewerk, also P-I-P-E?
P-I-J-P.
Orgel, sage ich.
P-I-J-P. Werk, also W-E-R-K. Pipewerk.
Ich sag Orgel.
Oh, Orgel ist eine gute Antwort, muss ich sagen. Ja. So die Pipes, ne? Aber es könnte auch, darf ich fragen, ist es was Sexuelles?
Ja.
Oh.
Gott. Das ist jetzt mir unangenehm, ey. Ich werde rot gerade. Also, es ist ungewohnt für mich, aber wirklich. Jetzt, ich meine, Pipe und so kann ja nur in eine Richtung gehen, irgendwie.
Ja. Naja, was wird's wohl heißen? Werk kann ja auch nur in eine Richtung gehen.
Ist das vielleicht tatsächlich Blasen?
Ja, ist ein Blowjob, genau.
Pipewerk.
Was halt klingt wie eine Rohrfabrik.
Pipewerk.
Ich muss wieder arbeiten, gehen in die Pipewerk.
Blasen heißt Pipen. Das ist Pipen. Lecker Pipen mit der Lelle.
Und du weißt ja auch, was kommen heißt, ne? Klarkommen.
Ich will klarkommen, wenn du pipes.
Ja, wenn man the Pipewerk, dann ich klarkomme. Mit der Erdbeere in der weißen Schublade.
Pipen, ey, Pipen.
Aber ist es dann als Verb Pipewerken auch sozusagen?
Nee, ich glaube, da geht es
Pipewerke
nur Pipen. Ich glaube, das darf man nur pipen. Man sagt ja hier auch nicht Blowjobben. Das ist ja hier auch kein Verb.
Ich glaube, man sagt nur pipen. Aber werken wäre auch nicht schlecht. Ich habe gestern meine Mahnleine gewerkt. Total gewerkt. Oh, was? Aber die Frage ist doch, wo hast du das gelernt?
Irgendwo stand das, wahrscheinlich auf Twitter oder so, irgendwer hat irgendwo hingeschrieben, dass Pipen
Blasen irgendwo heißt. Stand das, ja, ist sowas von safe offensichtlich auf Pornhub gewesen.
Ja, weil das ist ja bekannte Übersetzungsseite.
Ja, aber deswegen, ja, das ist ja das Allergeilste, hatten wir ja schon mal und es fällt immer wieder auf, also irgendwo kommt es mir immer wieder unter, diese große Hahn, aber großer Hahn trifft Topf oder sowas, oder aber großer Hahn trifft Loch.
Dabei fällt mir auf, kann man auf Pornhub, kann man da auch Holländisch als Sprache einstellen?
Ja, deswegen dachte ich halt gerade, das wäre so ein bisschen der Gag-Ansatz, dass du halt irgendwie aus Versehen oben auf NL gekommen bist und dann ist nach. Halt Gina Wild Pipewerk.
Ich gucke sofort nach, ob das geht. Was ist das hier?
Machst du es mit deiner Pornhub-App einfach direkt?
Nee.
Ah, extra Rechner dafür.
Ich musste erstmal die krasse Altersüberprüfung schaffen. Bist du 18?
Okay.
Ja.
Okay, das dauert.
Puh, es war richtig knapp, Leute. So, Dutch. Hier gibt's tatsächlich Dutch.
Ey, ganz ehrlich, Nils, das gerade, was du gemacht hast, ist ein super Comedy-Bit gewesen, finde ich. Das ist eigentlich voll der gute Gag. So, also nicht, dass du ihn nicht als Gag meintest, aber ich glaube, dir ist die Gewichtung gerade nicht klar, wie gut das eigentlich war mit diesem, oh, muss man echt diese üble Hürde und so, puh, ist ja nochmal gut gegangen. Ich finde das, da könnte man wahrscheinlich ein Comedy-Bit draus machen, da ist irgendwas begraben. Relatable Humor natürlich, ist immer natürlich auch ein Stichwort, braucht man.
Also er macht ja hier bei Pornhub, macht er dann halt quasi alles auf Holländisch, aber nicht die Videotitel leider. Die sind immer noch Englisch.
Das heißt, alle haben Glocks an.
Die meisten zumindest.
Alle haben jetzt so Glocks an und so eine Hauben.
Sexy Fremden, diepe Zeugen. Verwählte ja, Udas auf das Werk. Da steht auch sogar Werk.
Das ist so viel witziger, jetzt werden alles sozusagen, du sagst ja, die Titel sind gleich, aber die haben alle jetzt so eine Trachten an und alle so eine Käseleiber. Und alle fahren Fahrrad. Oh.
Meist bekeken Videos in Deutschland. Ah, hier ist was. Gepassionierte Orten Sex mit in kleine rothaarige Babe.
Ah, die Holländer. Grüßt euch, Leute, übrigens, die Holländer. Ja, immer gerne melden bei uns. Wir ballern hier durch hier.
Wir ballern richtig durch. Also man muss sagen, wir sind ja der einzige Podcast in Deutschland, der diese ganze Krise durchgeballert hat. Der extra für euch sich keinen Tag Auszeit genommen hat. Weil was man ja wissen muss, ist, dass unsere Folgen 6 Wochen lang geplant werden. Und wenn wir sie dann aufnehmen.
Pro Folge aber 6 Wochen.
Tage meinte ich natürlich pro Folge. Also ja, genau. Wir arbeiten quasi immer an diesem Podcast. 24/7. Und deswegen muss man das schon sagen. Das ist schon was Besonderes, dass wir das als Einzige in diesem Land, in diesem unserem Land, das uns so wichtig ist.
Und Herm hat ja vor allem auch, muss man jetzt auch, können wir an der Stelle, finde ich, auch mal jetzt einfach sagen, Herm, du wirst jetzt, kannst ja mal aufklären, also du weißt ja, warum die uns oben klein halten wollen, ne, dir oben.
Ja, ich versuche seit Jahren POX zurückzubringen.
Ja,
und das ist natürlich so ein herbeigespielter Lieferengpass aus China. wegen Virus ist natürlich eine willkommene Sache, mir da hier einen Stock in die Speichen vom Fahrrad
zu genau. Machen, ne? Und die haben mitgekriegt, dass du einen Podcast machst mit uns beiden und ja, seitdem sind die Zahlen auf einmal komischerweise, ne?
Ja, haben die euch auf dem Kicker so, weiß nicht, also unser Download wird auch mal hier, wird immer sehr begrenzt und so, ich weiß auch nicht, was das soll, naja.
Obwohl unsere Zahlen eigentlich gut sind, deswegen hat der Gag keinen Sinn gemacht. Uns geht's mega, Leute, wir haben, fahren alle Lamborghinis. Ciao, ciao.
Ich habe immer, wenn ich okay sage, gebe mein Handy an und sucht irgendwas, jetzt hat sie nach irgendwas mit Virus gesucht, naja. Jetzt bin ich rechtzeitig überwacht vom Start. Naja. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es toll, dass wir diese ganze Zeit durchgekommen sind, ohne groß Corona-Talk zu machen und sowas. Dass wir einfach so tun, als wäre das alles nicht passiert da draußen.
Ja. Ich glaube, das ist nicht weit entfernt von unseren Real-Life-Coping-Mechanismen.
Ja.
Ich finde es eigentlich lustig, dass wirklich, also ich weiß gar nicht, ob man es jetzt auf der Aufnahme hört, aber dieses Baustellengeräusch hielt sich schon ein bisschen lustig auch.
Ja.
Ich finde es interessant, dass in Interviews und das taucht, kommt, also wie heißt es? Taucht irgendwie immer häufiger auf oder fällt mir immer häufiger auf. Das kommt mir immer häufiger unter, das wollte ich sagen. So, jetzt habe ich es. Dass in so Interviews immer gesagt wird, so, ja, wollen wir mal nicht über das große C reden und so. Das ist irgendwie so mittlerweile nee. Reden alle so viel um Corona rum, dass es immer das allergrößte Thema ist. Also so der berühmte Elefant im Raum, weil immer alle sagen so, ja, aber wir reden jetzt mal nicht über das große C oder wir reden jetzt mal nicht über die Situation der letzten zwei Jahre und so weiter und so. Aber in allen möglichen Interviews ist das so.
Die sagen großes C dazu? Das ist ja furchtbar.
Also alles mögliche.
Habe ich noch nie gehört bis jetzt.
Formulierungen gibt es dafür, aber immer, um das einfach nicht auszusprechen, so dieser Voldemort-Effekt irgendwie, der ist so super riesig bei Corona. Das ist extrem seltsam, finde ich. Eigentlich müsste man alle Interviewer zwingen, einfach mal drüber zu reden, damit es dann irgendwie einmal so aus dem System ist, weil sich jetzt mittlerweile alle so dermaßen unterdrücken, dass sie so wie dieser Typ bei diesem Meme sind, der so bei dem so die Adern aus dem
Kopf genau.
Und dem so die Adern hervorstehen. So reden mittlerweile, so wird mittlerweile über Corona gesprochen in so Interviews. Und das ist ja allgegenwärtig, das ist ja das Weirde da dran irgendwie so.
Ja. Ach, aber wir haben schon auf jeden Fall immer mal wieder drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben gute Häppchen gefunden dafür sozusagen.
Ja,
also nicht immer so mega, nicht dem zu viel Raum zu geben, weil wir einfach, glaube ich, uns alle drei einfach selber auch gar keinen Bock haben, jetzt sozusagen auch noch einen Podcast drüber zu labern, weil man ja eh die ganze Zeit davon bombardiert wird überall, weil wir ja auch alle so Twitter- und Internetmenschen sind. Und ich finde, wir haben es gut gemacht eigentlich so.
Ja, man muss auch wirklich sagen, also von einem Podcast in Deutschland, bei uns gab es nur das Best-of-Corona.
Ja,
also
ja, das
bei
ja.
allen anderen ist das so beliebig geworden. Wir haben uns da einfach die besten Sätze zu aufgespart und hier im Podcast rausgeballert.
Ich muss übrigens sagen, die Bauarbeiter bei dem Hintergrund klingen so, ja. Nils, als würden die auch so, als würden die auch nur so tun, als würden sie arbeiten. Ne? Also so ein bisschen so, nee, wir haben hier schon zu tun. Wir hauen hier so drauf auf das Stahl.
Das ist jetzt ein Typ alleine, der sieht so ein bisschen aus wie Kollega und der klopft, du musst ja diese Pflastersteine so reinklopfen. Mhm. Und das macht der gerade.
Ach so.
Ich muss mal echt mich gerade fragen, ob man das auf der Aufnahme hört. Ich kann mir gut vorstellen, dass es die Leute übelst nervt.
Ich kann auch also
dann ist das ein bisschen
ich
mehr.
Ich glaube, mach mal lieber Fenster zu.
Ja, dann gehe
ich. Glaube, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
Dann
ich glaube, es wäre
Fenster
nicht so
zu machen. Ihr unterhaltet ja, die Menschen gut. Und ich mache das Fenster ja. zu. Bis gleich, Leute. Ich bin gleich wieder da. Macht's gut. Ja. Bis gleich. Bleibt sauber.
Seht ihr, Leute, ich bin für euch da. Herm, du hast es auch gemerkt. Musst du weg.
Ich habe jetzt nicht so richtig Lust, ehrlich gesagt, da jetzt drüber zu reden. Ich war bis Nils wieder da ist.
Obwohl dich da wahrscheinlich gerade so Baustellengeräusch wahrscheinlich noch mehr triggern wird, du ja immer mehr Dorfmensch wirst. Du wirst ja immer mehr wahrscheinlich, also wird es für dich wahrscheinlich immer schwieriger,
ist, ne?
in die Zivilisation zurückzugehen sozusagen. Gar nicht despektierlich gemeint, also sowas wie Großstädte oder so.
Gemeint.
Ja genau, das sage ich jetzt einfach immer dazu, wenn ich was Despektierliches sage.
Gute, ja, es ist schon immer ein großes Event jetzt. Also jetzt, auch wenn wir auch dann in Köln sind und so, wird natürlich krass für mich dann in der Stadt zu sein.
Hi Leute,
sind wir da nicht heute?
Bei TK Maxx und sowas.
Hey Nils, cool, dass du wieder da bist.
Nils.
Du, wir haben gerade gemerkt, also es hat eigentlich gereicht, dass wir gemerkt haben, du, es geht eigentlich auch ohne dich. Kannst du nicht sagen.
Oh, ist gut.
Vielleicht kannst du mal rausgehen, ein bisschen dagegen klopfen.
Ach stimmt, wir sind ja quasi heute in Köln, Mensch. Mhm. Jetzt bin ich gerade im H&M, weil ich, das gibt's ja sonst hier nicht, ne? Danach gehe ich zu Ihr Platz.
Ihr Platz gibt's in Köln.
Candy World.
Ihr Platz gibt's in Köln. Ja, Candy World.
Was ist denn das?
Das ist dein Laden, Herr. Ihr Platz ist so eine Drogeriekette.
Die gibt's doch gar nicht mehr, oder?
Die kenne ich gar nicht tatsächlich.
Ja, die gibt's auch nicht mehr. Warte, ich guck mal.
Achso, halt, ist wahrscheinlich Müller, ne? Müller gibt's ja auch in Köln nicht.
Nee, Müller gab's bei uns früher auch in Tübingen. Da gab's auch immer CDs.
Ja. Ihr Platz wurde 2012 aufgelöst.
Kannst du mir noch mal sagen, ich hab's mal wirklich akustisch nicht verstanden. Wie heißt das?
Ihr Platz.
Das war ihr, das, ja. Ihr Platz.
Ihr Platz, so, aber so als ein
die ganze
Wort
Zeit geschrieben. Ihr Platz verstanden, so wie Europlax.
Nee, ihr habt nochmal so eine ja, genau. Margaritenblume als Logo und sowas. Das war mal ganz komisch. Das war noch die dunklen Zeiten, bevor es DM gab, so richtig.
Wie Nils die ganze Zeit lachen muss über diesen Buttplax wirkt gerade.
Ich will Pipen.
Pac-Merk in Cologne. Gibt's bestimmt. Aber ja, cool, stimmt. Wir sind heute gerade vielleicht für manche während dem Zuhören auf der Bühne im Gloria, ne?
Krass.
Vielleicht sitzt gerade einer im Publikum, der Kopfhörer auf hat.
Bitte mal melden. Bitte erstmal die Hand hoch. Das wäre super. Das wäre ein guter Moment, wenn das jetzt wirklich einer macht.
Ja, aber wir hätten es bis dahin auf jeden Fall wieder vergessen, ne? Und dann.
Ja, auf jeden Fall, genau. Warum? Und dann wahrscheinlich machen das dann einige jetzt während der ganzen Auftritt, weil die Folge kommt ja morgens raus. Das heißt, jetzt haben wir immer wieder Leute wahrscheinlich heute Abend, die Hand hochheben werden. Aber ich glaube, bis da, ja, beim ersten Mal wird es ja aufgeklärt. Naja.
Wir vergessen es trotzdem wieder. Aber das ist ein guter Punkt. Denn wir haben einen kurzen Orga-Live-Talk, den wir kurz machen müssen jetzt.
Ja.
Oder kurz machen möchten. Um euch da draußen einen quasi neuen Termin von unserer Tour mitzuteilen, der ein bisschen kompliziert ist. Eigentlich ist er gar nicht kompliziert, aber so ein bisschen, weil er verwirrend sein könnte. Und zwar feiern wir die Nächte der Geister und Dämonen, den 31.10.2021, feiern wir in Hamburg, im wunderschönen St. Pauli Theater. Mhm. Und da gibt es jetzt auch seit gestern gibt es da Tickets für. Könnt ihr einfach gästeliste.de/tickets gehen oder auf Eventim oder wo auch immer ihr eure Tickets kaufen möchtet. Und das Verwirrende daran ist, dass wir eigentlich einen Termin in Hamburg haben, der aber auf das nächste Jahr verschoben wurde. Ich schaue mal gerade, auf wann der nächste Jahr verschoben wird. Irgendwann im März. Macht mal kurz Wartemusik, dann kann ich das hier direkt. Unser ursprünglicher Termin vom 8.11.2020 und vom 7.05.2021 verschoben auf den 26.03.2022. Das bleibt auch so. Und jetzt fragt euch, wieso machen die jetzt einen Zusatztermin, obwohl die das nicht verschieben? Weil das Komplizierte daran ist, dass wir für diesen ursprünglichen Termin sehr viel mehr Tickets verkauft haben, als Leute zugelassen sind. Und hatten aber damals schon gesagt, ja, wir machen noch irgendwann anders einen Termin in Hamburg. Jetzt können wir das aber nicht von dem dahin verschieben, weil die Show, die jetzt am 31. ist quasi mit den Auflagen, dass so viele Leute da reinkommen, wie nur rein dürfen. Also es ist, glaube ich, so weniger als, also es ist ungefähr ein Drittel von dem, was eigentlich rein darf. Für die ursprüngliche Show haben wir aber viel mehr Tickets verkauft. Deswegen ist die erstmal anders. Die können wir jetzt nicht dahin schieben. Nur falls ihr euch fragt, wieso machen die jetzt früher noch einen Termin?
Ich habe es immer noch nicht verstanden.
Ich habe es auch wirklich gar nicht kapiert. Ja. Und ich bin Teil davon, aber ich habe es jetzt überhaupt nicht.
Genau. Aber das ist auch wieder ein Beispiel für Corona. Also Leute, wir können halt auch nichts dafür sozusagen. Also uns geht's genauso teilweise wie euch da draußen mit. Was ist jetzt das für ein Termin?
Es ist halt so, einfach eine zusätzliche Sondershow sozusagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Genau,
Weil es ist ja ein Halloween-Special.
Sozusagen, aber ganz dumm gefragt, es besteht keine Chance vielleicht jetzt noch bis Oktober, dass die Auflagen sich lockern und dann wir da auch richtig die Bude voll machen können am 31. oder nicht?
Wenn das passiert, dann werden halt noch mehr Tickets dafür verkauft, aber Stand jetzt werden halt, also es ist quasi, ihr könnt auch auf den Saalplan dann klicken und so, dann sieht man, dass quasi die immer versetzt sind und immer zwei nebeneinander und dann wieder zwei frei und so und dann ist das alles mit ganz viel Platz und so.
Es hat also einfach nichts mit der März-Show zu tun. Die ist nach wie vor und die findet im März nächsten Jahres statt. Aber jetzt gibt's halt als kleines Schmankerl für alle, die uns vorher schon sehen wollen in Hamburg, das große Halloween-Special im St. Pauli-Theater.
Ja.
Ist nicht so die März-Show?
Auch einfach erklären können, aber da hatte ich keine Lust
drauf. Ist die März-Show nicht sogar in Alma Hoppes Lustspielhaus oder ist die auch im St. Pauli-Theater?
Ich glaube, die ist auch im St. Pauli-Theater. Ah, ja, okay. Ist sie auch, ja.
Mhm. Ah, ja, okay. Da ich habe cool, Bock auf das St. Pauli-Theater. Ja, das ist so schön da, das ist mega. Das ist richtig geil. Da fühlt man sich richtig wie, habe ich mich, als ich da zum ersten Mal war, so gefühlt, wir waren nur einmal da, ne?
Ja. Stimmt, ja,
nur einmal
ja. Da haben wir die Mitternachtsshow gemacht.
Genau, ja. wie bei Birdman habe ich mich da gefühlt.
Na. Das ist auch so richtig schick und so, ne? Ein richtiges Theater halt. Und ja. Ich muss auch sagen, ich fände es cool, wenn ihr, liebe Leute, die ihr da kommen möchtet, wenn ihr mit Kostüm kommt. Das fände ich toll. Ja. Das sieht, glaube ich, ziemlich cool aus.
Ich glaube, das machen wir dann auch, oder? Wir ja, machen das Fall. Jetzt auch.
Wir verkleiden uns als das Gruseligste, was wir uns vorstellen können.
Ja, das finde ich gut.
Da gab es ja mal eine Gast mit Maria, hat früher immer legendär. Ja.
Nachher haben wir den Wendler, Jotta und weiß ich nicht, auf wen.
Oh, ich komme als Jotta, da muss ich die ganze Zeit nackt sein. Dann kann ich da mal meine Nacktsache durchziehen. Aber da müsste ich auch ein verdammt dummer Wichser sein, dann macht es irgendwie wieder keinen Spaß. Ja, Maria hat ja mal so eine Party gemacht, wo man als seine größte Angst kommen sollte, so eine Kostümparty. Und da ist Moritz als Geheimratsecke gekommen.
Ja, mega gut. Ich werde dann, bei so einer Party wäre ich als kleiner Penis gekommen. hab man das gecheckt, aber nur, weil ich das so komisch betont habe. Oh, wieder mal unangenehm gemacht, 25. Minute, Donny, bing, bing. Ich freue mich da voll drauf, also, und wat, hatten wir noch irgendwas anderes? Nee, ne? Das war dieses, aber cool, dass du es angesprochen hast, Herr, finde ich gut, weil ich glaube, ja. So erreicht mir am meisten mit dieser Info, weil es war ja immer ein bisschen jetzt auch in letzter Zeit hier auf, wir versuchen ja sowas immer an euch da draußen per Social Media am besten mitzuteilen, aber ich glaube, wir haben ein ziemlich, so irgendwie so ein Bauchgefühl von mir, sagt, wir haben ein ziemlich großer Anteil unserer ZuhörerInnen sind tatsächlich, hören einfach nur den Podcast und sind nicht unbedingt auf unseren Kanälen da immer unterwegs. Ne? Deswegen ist, glaube ich, so tatsächlich am besten, wie du es gerade eingeleitet hast.
Ja, und auch sonst hab bitte Verständnis dafür, dass wir immer nicht in der aktuellen Zeit super weit vorausplanen können, ob da jetzt ein Termin wirklich stattfindet oder nicht. Weil das auch, also viele Leute haben immer die Vorstellung, dass wir einfach irgendwo hinfahren und sagen, wir machen jetzt eine Show hier und dann machen wir das. Aber so läuft das leider nicht. Das läuft alles über eine Booking-Agentur von uns. Greets gehen raus, ihr seid cool, dass ihr das macht für uns.
Ja.
Und
Dirk, Britta, was geht?
Und das ist dann immer ziemlich kompliziert. Also da gibt es natürlich auch Verträge und sowas. Und dann ist es wieder, welche örtlichen Auflagen gibt das? Und welche sind das nächste Woche? Welche sind das diese Woche? Bla, bla, bla. Deswegen ist es oftmals leider ziemlich kurzfristig und sowas. Und sobald wir was wissen, lassen wir euch das natürlich sofort wissen. Ansonsten, wenn ihr Unklarheiten habt, am besten bei uns nachschauen oder noch besser beim Veranstalter direkt. Und dann einfach mal
schauen. Genau. Oder so bei wie jetzt auch aber so wie bei Augsburg zum Beispiel auch, kann man auch noch, das hatte ich noch im Hinterkopf, genau, vielleicht können wir das auch noch kurz erwähnen, das ist ja auch jetzt leider verschoben worden, ziemlich kurzfristig und das hat auch so ein Beispiel, also uns geht's da tatsächlich einfach genauso wie euch öfter mal, also wir denken dann auch so, ja scheiße, aber es geht halt irgendwie nicht anders, weil Auflagen und was sich Sachen ändern und so, vielleicht das mal generell, also nicht, dass sich irgendwie jetzt Leute bei uns beschwert haben oder dass wir irgendwie da Hate abbekommen, soll jetzt auch keine Rechtfertigung sein, aber vielleicht ist für euch auch mal interessant, ich glaube, das ist gar nicht allen bewusst, dass wir das teilweise auch genauso mitgeteilt bekommen wie ihr und dann halt die Mühlen im Hintergrund dann wieder sich drehen müssen und dann wieder angefragt werden, dass unsere Booking-Agentur Meistersinger, die machen halt auch da echt einen super Job und die müssen halt sich echt übelst den Arsch aufreißen für uns, um da wieder mit den Veranstaltern zu reden und dann aber auch immer zu gucken, vor allem Dingen, das ist auch so ein Ding, was ich auch gar nicht gecheckt habe, weil ich ja mega unorganisiert bin, wir müssen ja auch gucken, dass dann, wenn überhaupt Termine so nahe liegen, dass die irgendwie mehr oder weniger in der Nähe sind, sodass wir mit einem Auto sozusagen ein Wochenende fahren können und so, um die ein bisschen Kosten zu sparen und sowas, also nur just for info so, also wir versuchen euch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden zu halten auf Social Media und dann hier halt irgendwie. Weil wir haben ja Bock auf euch, wir haben ja voll Bock euch zu sehen und Bock Auftritte zu machen und München war auch neulich wieder geil und wir haben glaube ich alle wieder Blut geleckt und Köln wird bestimmt wieder geil, aber genau, also manche ist halt einfach irgendwie nervig die letzten zwei Jahre und give our best.
Das Nervige finde ich bei den ganzen Umschieben ist immer, dass man so tun muss, als wäre man so super krass organisiert und vorausgeplant, weil dann heißt es immer so, ja, wir würden das auf nächstes Jahr Mai verschieben, habt ihr da schon was im Kalender stehen? Denke ich mir so, nein, keine Ahnung, nee. Ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr Mai mache. So.
Ich habe neulich auch einfach gar nicht geguckt.
Nee. Ich habe da nichts. Ich fand es auch sehr lustig, ich war letzte Woche bei Hazel Brugger live und sie hat ihren Auftritt damit angefangen. Es war sehr lustig, das neue Programm. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber es ist sehr lustig. Und da hat sie auch die Show damit angefangen, hat gefragt, wer hat das Ticket für heute Abend zu Weihnachten 2019 bekommen? Das fand ich ein sehr lustiges Dings. So ist es ja bei uns teilweise auch. Wenn ich sehe, manche Termine wurden schon dreimal verschoben. Eieiei. Aber dann wird es dafür umso geiler.
Ja, liebe Leute, das große C.
Ja, das große C, da ist es wieder.
Ja.
Da ist es wieder.
Das wäre ein guter Tourname gewesen.
Wenn wir das gewusst hätten, ne?
Vitamin C.
Oh, das machen jetzt bestimmt viele Kabarettisten. Die machen jetzt so Corona-Programme, die Vitamin C heißen.
Ja.
Das hohe C.
Das war ein C's Jahr. Ja, jetzt bin ich ganz durcheinander und schlapp vor lauter Orga-Krams. Jetzt müssen wir irgendwie wieder.
Ich bin jetzt auch, also diese Orga hat mich so richtig, die hat mich jetzt richtig,
tut mir leid,
richtig gefickt, möchte ich sagen.
richtig gepipewerkt.
Richtig gepipewerkt hat mich hier die
Zu dem Orga. Thema hätte ich auch noch was, aber das würde ich erst am Ende des Podcasts ansprechen, weil uns das auch alles sehr angreift und so. Aber das später erst. Das als Cliffhanger jetzt mal von mir. Ja, aber
also ich muss die Folge jetzt bis zum Ende hören, um zu hören, was du da jetzt sagst.
Es geht uns aber alle an, aber ja, genau. Ansonsten habe ich auch noch was, warum ich tierisch angespannt bin und die ganze Zeit Angst habe, dass ich ins Gefängnis komme. Und zwar kenne ich ein Paar bei der neuen ProSieben-Sendung How Fake Is Your Love. Das Konzept der Sendung ist, dass da, glaube ich, 8 Paare sind und ein Paar davon sind Fake-Paare und die müssen rausfinden, wer davon die Fake-Paare sind. Und eins dieser Paare kenne ich dort. Und jetzt, da habe ich die ganze Angst, dass ich irgendwas Falsches sage und mich verplappere und dafür ins Fernsehgefängnis komme. Leider ist die erste Folge so gefloppt, dass es jetzt nur noch mitten in der Nacht irgendwann läuft, weil es nur irgendwie 5% Marktanteil hat oder sowas. Aber es ist sehr aufregend. Wenn es dann raus ist, kann ich dann mehr dazu sagen, bestimmt. Und jetzt darf ich gerade gar nichts sagen. Ich wollte nur euch mitteilen, dass ich einfach tierisch angespannt bin und seit 2 Wochen nicht mehr schlafen kann, weil ich Angst habe, dass ich mich verplapper und ProSieben mich schlägt wahrscheinlich.
Das wäre geil, wenn ProSieben so einen eigenen Knast hätte, wo du so nachts um 3 geweckt wirst, weil so Jumbo Schreiner an die Gitterstäbe haut und du so, jetzt hier frisst das XXL-Schnitzel, du Sau.
Nee, der kriegt dann so ein XXL-Leibbrot und ein XXL-Teller Wasser.
So ein Eimer Wasser einfach. Genau.
Das ist eine viel zu große Zelle einfach. Einfach alles ist XXL, aber halt in Gefängnis.
Ja, ja.
So. Aber das ist super. Aber seine Sachen passen ihm auch gar nicht. Der hat so ein quergestriffenes Ding, das so viel zu groß ist.
Aber ich finde das sehr interessant, wie anders man so Trash-TV schaut, wenn man da Leute dabei kennt und die sich dann so streiten oder sowas. Da denkt man so, ach, das ist voll unfair von anderen, was diese sagen und so. Und was ich aber auch
nicht. Ach so, finde, du bist dann tatsächlich eher so parteiisch, wirst du dann, oder wie?
Ja, also ja, also ne, ich kenne die ja und so, deswegen.
Ja. Wenn du ein Pärchen davon kennst und ja offensichtlich als Pärchen kennst, dann ist das ja für dich gespoilert, weil du schon weißt, dass die nicht fake sind.
Naja, weiß man ja nicht, ob sie jetzt ein Paar sind oder nicht.
Aber ich denke, du kennst die.
Ich glaube,
jetzt habe ich mich schon
verplappert. ProSieben klingelt wahrscheinlich jetzt an deiner Tür.
Oh, shit. Wohnst ja am Land, da finden die nicht mehr.
Ja, stimmt, jetzt ist kein 4G mehr. Aber das ist sehr lustig, weil ich habe dann auch so ein bisschen geschaut, ob schon die Leute rausgefunden haben, was dazu, wer fake ist und wer nicht. Und das ist so lustig, wie Internet immer funktioniert, ne? Weil dann so, ja, hier der eine, der war 2013 bei TV Total Wählercheck dabei. Und dann ist so ein Video, wo der halt irgendwie so dumme Sachen erzählt. Und das finde ich immer so krass, wie das natürlich, sobald man einmal im Fernsehen war, Internet das nicht vergisst und dann sofort findet und so. Das fand ich sehr lustig daran.
Ich habe übrigens rausgefunden, apropos Sachen früher schon mal gemacht haben, im Fernsehen oder so, unser Parfümgott Jeremy Fragrance, der war in einer Boyband früher.
Was für eine?
Irgendwas 6, mit der Zahl 6, Made 6, ich hatte es gestern noch oder vorgestern, hat es mir jemand auf Instagram geschrieben. Jetzt weiß ich es natürlich nicht, ach shit. Und der heißt irgendwie auch, der heißt Jeremy zwar mit Vornamen, aber irgendwie hat er einen anderen Namen.
Fragrance?
Nee, der heißt gar nicht. Okay, habe ich gerade selber gemerkt. Das war ein bisschen dumm.
Hast du die ganze Nacht recherchiert?
Aber kann man die Nachrichten suchen, wenn ich jetzt Jeremy suche? Warte mal, wenn ich jetzt Jeremy bei Instagram suche, sucht er auch nach Inhalten? Warte mal.
Hast du
Jeremys angezeigt, scheiße.
Hast du auch so eine Tafel zu Hause, wo du so Fragrance und dann so ein Faden zur englischen Übersetzung Fragrance und dann so ein Faden so, kann das ein Nachname sein?
Wir haben mit dem Einwohnermeldeamt telefoniert. Dieser Name ist nicht zulässig. Welches Spiel spielt Jeremy Fragrance?
Es war niemand zu erreichen um 2.30 Uhr.
Riecht ja gar nicht gut. Aber irgendwas, ich weiß nicht, also, es fällt mir gar nicht ein. Aber es ist so eine typische Boyband, die ist, glaube ich, also ich habe mal kurz reingeguckt, die hatten auf jeden Fall schon so Styling und so gleiche Outfits, gute, also professionelle Fotoshootings. Ich glaube, da war ein bisschen Kohle drin, es war jetzt nicht nur so eine auf dem Land Boyband, glaube ich, so sah es aus. Aber ich glaube, eine, die wirklich gar keinen Hit hatte oder sowas, aber in dieser Boyband-Welle, so Zeit, so ein bisschen aus wie diese Zeit, wo auch, wie heißt der, Jay Khan war doch in dieser, wie heißen die nochmal?
Overground? Nee, das war anders.
Nee.
Nein, der war nicht bei Overground.
Das war, ich guck nach.
Bei As6 oder so.
Genau, As5. As5, genau. Genau, Us Five, da war, und das, zu der Zeit, so sah das auch aus von den Fotos und der Mode her und so, dass die in der Zeit, also war doch auch so eine Welle, ne, gab es doch ganz viele.
Ich muss auch echt sagen, dass ich es krass finde, wie quasi jetzt Broses den deutschen Schlagermarkt regiert, also mit wie heißt er? Ach, wie heißen denn beide?
Giovanni und Ross.
Ja, Giovanni und Ross, dass die einfach jetzt sind halt so, Giovanni ist jetzt der neue Carmen Nebel im ZDF.
Ja, aber die Damen machen gar nichts. Ich habe Indira studiert in Kanada oder so, habe ich irgendwie mal, glaube ich, mitbekommen. Mhm. Oder nee, Quatsch, das ist gar nicht Indira, das ist die von den No Angels, die beim Comeback nicht dabei ist. Vanessa, die fand ich immer die Beste bei den No Angels, die ist aber nicht dabei, weil sie, glaube ich,
Die ist aber auch schon lange ausgestiegen, ne? Die ist damals
die studiert, glaube ich, in Kanada Gehirnchirurgie oder so.
Ach, krass. Ja.
Und Indira ist aber ja irgendwie, macht aber auch irgendwas ganz anderes, glaube ich, mittlerweile. Obwohl, hat die nicht nochmal versucht zu singen?
Die hat jetzt eine Indira-Band.
Oh Gott, ach, sorry.
Ja, ganz kurz, darf ich euch
also
kurz
laut
Auszug
Wikipedia
aus Wikipedia,
als Wikipedia ist, ich bin auch gerade da. Bei Indira war 2011 bis 2014 mit dem Rapper Money Mark liiert und seit 2020 lebt sie in Hering, einem Ortsteil der Gemeinde Otzberg im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und ist in dem elterlichen Immobilienunternehmen tätig.
So, sehr gut. So. Das ist doch was Solides. Ich war ja eben meistens, ich fand Feis ja immer am besten. Den fand ich irgendwie cool. Das sah irgendwie nichts
groß aus. Ja, den fand ich auch cool. Das ist ein Buddy-Typ.
Ah ja, genau. Den fand
der. Hier, ich möchte unbedingt die Us Five erste Zeile von Wikipedia vorlesen, weil ich mir irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass die das editiert haben lassen. Also die allererste Zeile ist: Us Five war einer der erfolgreichsten internationalen Boygroups zwischen 2005 und 2009. Und das weiß ich nicht. Waren die wirklich einer der erfolgreichsten internationalen Boygroups? Ich meine, die waren ja von Lou Pearlman und so. Aber hier steht noch, Us Five verkauften in ihrer Karriere mehr als 12 Millionen Tonträger. Naja, ist
nicht viel. Die waren in Amerika sehr viel. Aber das war die Band, in der Jay Kahn war? War der nicht in einer anderen?
Doch, nee, ich hab's gerade vor mir. Der war da. Und ganz komische Nummer.
Stell dir mal vor, du warst Us Five Fan irgendwie, dann ist so dein weiteres Leben hat plötzlich gar keinen Inhalt mehr, wenn du so als Teenager, weil alle anderen Bands, Take That, die ist irgendwie so, mit denen ist man so erwachsen geworden. New Kids on the Block, jetzt nochmal Comeback, so wo die alle nochmal als erwachsene Frauen hingehen, auch irgendwie so mit den Wahlberg-Brüdern und so hat man das Gefühl, da hat so ein Prozess stattgefunden und so. Und irgendwie alle Bands, so East 17, okay, komplett Absturz, aber irgendwie trotzdem so ein sinnvolles Ende quasi. Aber Us Five war einfach so eine Band, die hatte gar keine Eigenschaften, diese Band. Und wenn
es war eine der erfolgreichsten internationalen Boybands zwischen 2005
und 2009. Ja, aber irgendwie so zu einem Zeitpunkt, als Boybands gerade gar nicht so angesagt waren und so. Irgendwie, wenn du Us Five-Fan warst als Teenager, dann ist dein Leben irgendwie, ich glaube, alle Us Five-Fans, die als Teenager Us Five-Fans waren, sind jetzt irgendwie so Sozialfachangestellte und so.
Aber was mit Bed and Breakfast und sowas? Halt auch, das ist doch auch so.
Bed and Breakfast ist nochmal ein Zwischenfall. Interessant, weil erste relevante deutsche Boygroup. Deswegen schon okay, davon Fan zu sein. Leider keine richtig guten Songs. Da war ich ein größerer Fan von Worlds Apart, die ja durchaus so ein International Feel hatten, weil sie sogar einen Song auf Französisch gemacht haben und so.
Stimmt. Worlds Apart. Ja.
Je te donne war ein super Song von Worlds Apart.
Oh, aber auch so Bock offen, also ich habe jetzt auch ohne die Konzerte, ich will das große Zielwort jetzt nicht sagen, aber so, weil man dann nicht mal, ich habe jetzt auch so Bock auf so ein Backstreet Boys Konzert oder sowas. Ich überlege auch gerade, aber ich glaube, zu einem No Angels Konzert würde ich glaube ich nicht gehen. Die haben mir dann doch, also ich mag vieles von denen, aber dann doch nicht genug für ein Konzert.
Ohne Vanessa sind es nicht die No Angels für mich, sorry, da bin ich Hardliner.
Die haben auch einen guten Text. Die erfolgreichste Girlband Kontinentaleuropas.
Ja, ja.
Wer könnte denn da noch sein von der Insel? Gibt es da eine Girlgroup, die irgendwie.
Hier übrigens noch ein paar Boybands, die wir vergessen hatten gerade. Vielleicht ganz interessant. Wir haben zum Beispiel vergessen Caught in the Act, Worlds Apart und NSYNC natürlich.
Worlds Apart haben wir noch gerade gesagt.
Worlds Apart
haben wir
doch gerade drüber gesprochen.
Stimmt. Ja, aber da war ich gerade auf Wikipedia suche.
Caught in the Act, auch große Schlagerkönige mittlerweile.
Caught in the Act, holländische Band. Da wurde viel gepiped in the Pipen und wichtig, dass auch unsere niederländischen Nachbarn da ihre Finger im Spiel hatten.
Und mein großer Boy-Crush oder Man-Crush mittlerweile ist natürlich in One Direction. Ne? Ja. Die waren ja auch riesengroß und BTS ist ja auch was?
Ja, One Direction war ja auch im Konzert, die habe ich ja live gesehen. In Düsseldorf.
Wie war das? War das geil?
Das war super.
Warst du mit deiner Tochter da?
Ja, meine Tochter war ja Directioner, haben die sich, glaube ich, genannt. Und die Fans. Und da waren wir auf dem One Direction Konzert und mir hat das echt wahnsinnig gut gefallen. Ich fand eh die Songs irgendwie von denen ganz gut. Und das war so lustig, weil im Gegensatz zu allen anderen Boygroups und was man auch von Boygroups so kennt, ich war ja auch mal auf so einem späten NKOTB-Konzert und so, und ich kannte ja in der Viva-Zeit, habe ich das ja auch alles immer live gesehen und so. Was es bei One Direction nicht gab, war, es gab keine Choreo. Da hatte ja jeder so einen Charakter sozusagen, also ist ja bei Boygroups eh immer so, aber bei One Direction wurde das nochmal irgendwie so ein bisschen expliziter formuliert und da hat jeder auf der Bühne gemacht, was er wollte. Deswegen war da immer Gewusel, war immer totales Gewusel und man hatte irgendwie immer was zu gucken. Und das Lustige war, wir waren im vordersten Bereich direkt vor der Bühne, weil wir relativ früh da waren und unsere Tochter, die hatte noch 2 Schulfreundinnen mit und so, die waren alle mega aufgeregt und die haben nur wenige Leute ganz vorne reingelassen, deswegen hatten alle wahnsinnig viel Platz um sich rum, damit da sich keiner erdrückt, weil Teenies ja dann da einfach alle auf die Bühne zurennen, aus Panik irgendwas zu verpassen, und deswegen haben die da so viel Platz gelassen, dass quasi nur die Reihe vor der Bühne nebeneinander voll war und dahinter waren einfach, weiß ich nicht, 5 bis 10 Meter völlige Leere, und dann kamen erst wieder die nächsten Zuschauer, die alle quasi später gekommen sind. Die durften dann erst in den Bereich. Also wir waren im vordersten Bühnenbereich und hatten allen Platz der Welt. Und meine Tochter hatte so einen Gips, weil sie irgendwie auf den Arm gefallen ist. Und wir sind am Morgen noch in die Apotheke, weil sie fand die Farbe so duft. Der war so getaped mit so, weiß ich nicht, schwarzem Tape oder so. Und dann haben wir ihr in der Apotheke noch so neongrünes Tape geholt oder gelb, weil sie es irgendwie cooler fand. Und haben ihr da den Verband nochmal getaped und sind dann da aufs Konzert und alle haben so gedanced und so und alle hatten Spaß. Die Kids waren nochmal ganz aufgeregt, sind immer zur Bühne vorne gerannt. Ich stand dann quasi am hinteren Part dieses Bereichs mit Chiara, also ihrer Mom und ich.
Hast dann immer so geschrien, das nennt ihr Musik oder was?
Lächerlich. Wir haben uns dann immer Bierchen geholt und fanden das ja auch cool und so. Und irgendwann hat sie dann immer so gewunken, ist immer so gehüpft und getanzt und ausgeflippt und so. Und irgendwann hat Harry von der Bühne runtergeguckt, hat auf sie gezeigt und hat auf den Arm gezeigt und hat so gezeigt, so, oh, ist der Arm gebrochen? Und sie so, hat dann so genickt, ja, ja. Und er so, oh, das tut mir leid und so. Und hat also in so Zeichensprache so auf seinen Arm gezeigt, auf ihn und so, und hat ihr noch so einen Kuss zugeworfen. Also ich bin quasi Harry Styles sozusagen mein Schwiegersohn und was meine Begierde ein bisschen schwierig macht, aber da finden wir auch einen Weg.
Zum Schwiegersohn, das ist der einzige Schwiegersohn, wo man gerne auch abends mal ins Bett steigt.
Absolut.
mit einer Runde Erdbeeren und weißer Schokolade.
Aber was das Allergeilste ist, ich habe mich zuletzt auch mit meiner Tochter darüber unterhalten und dann hat sie gesagt, so, ja, ja, das war voll geil und so, und es gibt sogar ein YouTube-Video, wo man das sieht. Und dann hat sie mir das gezeigt und es gibt so ein YouTube-Video, wo er auf der Bühne gefilmt wird, wo man sieht, wie er so auf den Arm zeigt und dann ins Publikum zeigt und so. Das ist total geil.
Ja, wie geil. Warum hast du noch nie erzählt? Ist ja voll cool. Die ist voll die coole Geschichte.
Na, voll cool. Voll geil. Aber ich war damals auch schon Harry-Fan. Sie leider nicht. Sie war kurzzeit in Zayn verliebt und dann war sie in diesen anderen verliebt.
Neil?
User? Keine Ahnung.
Nee, der Ire. Das ist der Beste. Neil Hone.
Nicht Neil, sondern den anderen, der diese Racing-Streifen auf den Arm hatte.
Ah, okay.
In jeder
Boyband gibt's halt immer so 2 Gunnars, ne? Also so wie hier von Tokyo Hotel, finde ich. Also die sind irgendwie so ein bisschen so normalos, aber die haben halt auch eine riesen Zielgruppe, ne?
Haben auch ihre Daseinsberechtigung, ja.
Ja, ja, nee, also so meine ich das gar nicht mal. Die sind ja alle auf jeden Fall, also 100-mal hübscher als ich und talentierter, aber es gibt ja immer so die oberkrassen Stars, ne? Die Frontleute irgendwie, die sind einfach irgendwie krass. Und da gibt's immer auch bei jeder, auch bei, guck mal, bei Backstreet Boys war das Howie so ein bisschen. Oder Howie war ja bei Take That, ne?
Das Howie war bei Backstreet Boys.
Es gab auch einen Howie bei Take That. Hallo,
okay,
es gab auch einen Howie
bei Take That. Aber war Gunnar nicht bei
Warte mal, hießen die beide Howie? Vielleicht ist es so der Industriebegriff von Loop Herman eingeführt. Ja, wir brauchen noch 2 Howies. Haben die einfach so genannt.
Aber ist auch geil, so ein Konzert wahrscheinlich, wo das Publikum so mega abgeht, weil das alles durchdrehende Teenies sind. Das würde ich mir auch gerne mal anschauen. So,
mich wird es nerven, glaube ich, tatsächlich. Muss ich leider zu
sagen. Ich würde es mir auch nicht ganze 90 Minuten anschauen, aber so... So die Stimmung an sich, glaube ich, schon ganz geil eigentlich.
Ja, war schon gut. War schon ein super Konzert. Also hat echt Bock gemacht, sich das mal anzugucken. War auch schön früh zu Ende. Das ist auch ganz angenehm. Wir haben auch quasi alle so gelbe Zettel bekommen, auf denen stand, wir sagen danke. Alle in den mittleren Rängen haben rote bekommen und alle in den obersten Rängen haben schwarze Zettel bekommen. Und die wurden dann irgendwann für die Band gleichzeitig hochgehalten, damit sich alle irgendwie bei One Direction bedanken von den deutschen Fans.
Ja, toll.
Und ja, also ich fand es irgendwie alles ganz niedlich und ich fand es irgendwie lustig, da zu sein. Und wie gesagt, war auch ein gutes Konzert, die Jungs waren irgendwie auch gut. Ich weiß, ich überlege gerade, wer Vorband war. Ich glaube, entweder Five Seconds of Summer, das war damals so eine angesagte Teenie-Punk-Band, auch so Boygroup-Punk-Band, Boygroup-slash-Punk-Band, oder diese Little Miss oder so. Little Mix, das waren ja die Freundinnen von One Direction, also ein paar von denen. Oh, das gab es ja auch noch, das war auch, obwohl die waren glaube ich nur als Video und ich glaube da waren dann Five Seconds of Summer, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Ja, weiß ich nicht so genau.
Wo wir glaub, einmal die, dabei sind. Diese, achso, ja.
Sagst du nee, noch, go ahead.
Ich würde ja, schon zum nächsten Thema springen, aber wenn du ja, gerne. Mich fragst, okay, jetzt wo wir einmal dabei sind, ich habe große Musikfragen an Nils, deshalb meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück, herzlich willkommen zur Markus Herrmann Experience. Nils, ja. Dieser Tage, wie heißt das, jährliche Jubiläum, 30 Jahre Nevermind und sowas. Ja. Und das muss ja, mich interessiert das total, wie krass das für dich damals gewesen sein muss. Weil wenn ich mich richtig entsinne, warst du damals 15. Das ist ja auch genauso die Zeit, wo man so einen Musikgeschmack hat und weiß, ja. Was man geil findet und auch nicht mehr in den Charts hört und sowas. Ja. Und dann kommt ja nicht nur Nevermind raus, dann kommt ja auch von Soundgarden Dings raus und dann auch von den Red Hot Chili Peppers, von denen du ja riesen Fan warst, ne?
Ja.
Wie krass war das denn, bitteschön, damals? Kannst du dich da noch so...
Ja, das war ganz toll. Also es war ja eh musikalisch, war meine Teenagerzeit, also kann ich mich wirklich gar nicht beschweren. Wie gesagt, Nevermind, als ich das erste Mal gesehen habe auf MTV, auf dem Fernseher von Simone Maucher, meiner besten Freundin damals, weil die nämlich Kabelfernsehen hatten und die hatte so ein in ihrem Zimmer im Kleiderschrank einen Fernseher und dann sind wir nach der Schule immer zu ihr und sie hat immer auf New Kids on the Block Videos gewartet und ich habe dann das erste Mal Smells Like Teen Spirit gesehen. Und hab ab da nur noch auf Smells Like Teen Spirit gewartet, weil das unglaublich war, das zu sehen. Also das war natürlich ein Baseballschläger ins Gesicht, ein Baseballschläger der Freude mitten ins Gesicht, ja. Weil ich sowas noch nie gehört habe. Und klar, ich habe ja auch viel mit den Metalheads irgendwie rumgehangen und so. Also ich habe schon auch immer so ein bisschen Interesse für Metal gehabt, ein bisschen Interesse für Punk gehabt, was so durch die Ärzte kam, weil ich so ein Ärztefan war und so. Aber Smells Like Teen Spirit, das war ja völlig neue Dimension. Das war krass. Die anderen Platten waren dann so, also Soundgarden habe ich auch erst ein bisschen später entdeckt, glaube ich. Ja. Das war dann so ein bisschen Beifall. Irgendwie, das nächste krasse, also klar, Blood Sugar Sex Magik hat uns auch alle weggeblasen. Das nächste richtig krasse war Rage Against the Machine, das erste Album.
Stimmt, das war ja auch da.
Das war auch da in der Zeit und dann kam ja auch noch die Siamese Dream von den Smashing Pumpkins. So im Zeitraum von 2-3 Jahren war das irgendwie alles und das war schon sehr, sehr krass. Wir haben damals allerdings auch zum Beispiel Clawfinger gehört und dafür schäme ich mich heute sehr, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Aber ich habe versucht, das für mich zu überlegen, was so bei mir rauskam, als ich 15 war ungefähr und das war so auch 2001 und jetzt dieses Jahr Toxicity von System of a Down. Und ich weiß noch, wie ich das damals so gehört habe, mich das auch so komplett umgehauen hat, weil das war so, boah, das klingt genau das, wie was ich mag an Musik, von dem ich es bislang noch nicht wusste. Das haut mich so komplett um. Was ich heute nachher sehr lustig finde, ist, dass ich dachte, das ist so, als wäre die Band nur für mich, weil ich das Empfinden gehabt habe, boah, das ist genau für mich gemacht und das ist jetzt, und weil du, also ich habe auch im Dorf gelebt, das hat da sonst kaum jemand gehört und dachte, krass, das ist, nur ich kenne die. Und jetzt ist es natürlich auch so ein super krasser Meilenstein und irgendwie Chop Suey ist der meistgespielte YouTube-Metal-Song aller Zeiten, keine Ahnung was. Und das finde ich so lustig. War das bei dir auch so, dass du damals so das Gefühl hast, boah, krass, alles nur für mich hier. Hat man das irgendwie gerafft damals schon, dass das so ein, aber als 15-Jähriger rafft man das wahrscheinlich nicht, dass das so ein weitreichendes... Na doch,
das,
werden wird, oder?
Ich finde schon, das hat man schon, dadurch, dass es auch auf MTV stattgefunden hat und auch so viel lief, hat man schon, mir war es aber trotzdem immer wichtig, auch Bands zu haben oder immer mal wieder Fan von Bands zu sein, bei denen ich wirklich das Gefühl hatte, ich hätte die nur für mich. Also ich war ich war Die Hard King Kong Fan, das war die Band von Farin Urlaub nach den Ärzten und als das erste Album rauskam, habe ich das rauf und runter und habe es so gefeiert, weil ich es so geil fand und dann war das Konzert von denen in der Biskuithalle in Bonn und dann ist mein Bruder mit mir hin, weil ich alleine nicht hin durfte, weil ich irgendwie noch 15 war oder so und genau, dann sind wir dahin und dann waren wir, ich glaube, 6 Zahlende. an dem Abend. Dann kam die Band so auf die Bühne und du hast ihn richtig angemerkt, so, ah ja, okay, schon wieder so ein Konzert. Und dann haben die gesagt so, okay, bevor wir anfangen mit der öffentlichen Probe, geben wir erstmal jedem einen aus. Und dann ist die Band von der Bühne runter an die Bar und hat jedem ein Getränk ausgegeben und in die Hand gedrückt und so. Jeder konnte bestellen, was er wollte.
Wie geil, das war mega.
Ja, da war ich super aufgeregt. Und dann habe ich das Konzert mit meiner Cola geguckt und ich habe halt jedes Lied lauthals mitgesungen. Und egal, auch wenn du eine laute Rock-Punk-Band bist, fällt das bei 6 Leuten auf, wenn einer einfach alles mitsingt, weil er irgendwie 15 ist und unbedingt auch natürlich zeigen will, dass er alles mitsingt. Und dann haben sie mich in der Mitte vom Set, haben sie den Song Money gespielt und haben mich dann auf die Bühne geholt und ich soll den Song anfangen. Und dann habe ich angefangen, den Song zu singen. Die Band hat eingesetzt und ab der zweiten Strophe musste ich dann wieder von der Bühne, aber haben quasi den Song mit mir gestartet. Ich habe mit Farin Urlaub einen Song seiner Band gestartet. Das war schon.
Was du mal für mega Geschichten auspackst, Wahnsinn.
Na, das war schon super. Das war und das fand ich natürlich immer toll, wenn es Bands gab, die ich so für mich hatte. Das war bei King Kong, die zweite Tour lief besser, da haben sie im Underground in Köln gespielt und das war relativ voll. Da haben mein Bruder und ich, sind wir wieder hin, haben uns Gitarren aus Pappe gebastelt und haben dann die ganze Zeit vor der Bühne mitgespielt und irgendwann hat uns der Bassist auf die Bühne gewunken und dann haben wir auf der Bühne noch mitgespielt bei einem Song auf unseren Pappgitarren. Das war auch sehr lustig.
Das finde ich gut.
Aber warum war der denn so unerfolgreich? Farin Urlaub hat doch mega Main-Power so, oder nicht?
Ja, das waren aber die ganzen Projekte von den Ärzten nach dem Split. Also Bela hat ja Depp Jones, die liefen auch nicht wesentlich besser. Die haben aber auch beide auf Englisch gesungen. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hatte. Und weil sie halt quasi jetzt die Musik gemacht haben, die sie machen wollten und die aber nicht mehr diese Ärzte-Fröhlichkeit hatte. Also King Kong war im Grunde genommen eine Punk-Pop- Proc-Band, das hatte auch so Proc-Anteile und weil es manchmal so kompliziertere Arrangements hatte und das hatte halt, dieser Wortwitz hat sich dann nicht mehr so übertragen, weil es halt alles Englisch war und das war bei Bela ähnlich. Der hat dann sogar noch ein paar witzige Sachen gemacht, auf dem zweiten Depp Jones Album hat der Like a Prayer gecovert, so als Metal-Version und das war irgendwie noch ganz cool, aber das hat dann irgendwie keiner mehr mitbekommen.
Ja, ich hätte halt gedacht, dass trotzdem einfach so diehard Ärztefans einfach auch auf solche Konzerte gehen, weil sie den Leuten nah sein wollen und so und da vielleicht die Chance auch wird, dann sozusagen in einem kleinen Club halt mein Idol irgendwie ganz nah zu sehen und sowas, hätte ich halt irgendwie, weil die haben ja Stadien gefüllt und so. Also so hätte ich halt gedacht, überrascht mich halt.
Hätte ich auf jeden Fall auch gedacht und hat mich dann auch überrascht, dass es nicht so war, aber ich fand's ganz gut. Ich fand's gut so.
Ist ein bisschen so, wie wenn ich nicht Dark Souls spiele, dann kommt auch keiner.
Ja, die haben ja auch nie Ärzte-Songs gespielt oder so, deswegen war es für die Leute wahrscheinlich...
Ja, es wäre ja auch lame, wenn die Ärzte-Songs spielen würden, finde ich.
Klar, also der wollte halt auch unbedingt so in diesem Bandgefüge so versinken. Er hat sich auch nicht mehr Farin genannt, er hieß Jan bei King Kong. Also man hat so richtig gemerkt, er will dieses Kapitel Ärzte ablegen und will hier was ganz Neues starten und so. Das war schon sehr Teil dessen.
Ach, schön. Na. Stimmt, danach ist der Farin Urlaub nochmal richtig krass abgegangen. Bin dann, also als dann viel, viel später mit seinen Solo-Sachen. Die mochtest du dann aber nicht mehr, so hast du mal gesagt, ne?
Ja, ich bin ein riesen Farin-Fan im Ärzte-Band-Gefüge. Ich glaube, meine liebsten Songs sind fast alle von Farin. Bela war immer ein großes Style-Vorbild von mir. Also auch als ich jung war, habe ich mir dann auch ein Jack-Daniels-Shirt geholt und hatte auch ganz viele Totenkopfringe, mit denen ich rumgelaufen bin. Also ich habe wirklich diesen Bela-Style, das war so mein Ding irgendwie. Ich finde aber bei den Solo-Sachen anscheinend, ich glaube, es ist ja überall so. Manche Leute sind dann alleine nicht so, finden dann nicht diesen Zugang zu diesem Witz, den sie haben, wenn es in so einem Vertrauensverhältnis wie so ein Bandgefüge ist. Oder auch bei uns dreien. Wir sind alle drei alleine total langweilig und traurig, aber wenn wir hier zusammenkommen, dann holen wir das Beste aus uns raus. Ich glaube aber trotzdem, also ist halt bei uns jetzt natürlich nicht so unbedingt vergleichbar, aber trotzdem, es gibt ja diese Dynamik, die dafür sorgt, dass man in so einer vertrauten Zelle, wie halt so eine Band oder sowas wie bei uns oder so, dass man da durch so gewisse Aktionen und eine gewisse Art miteinander umzugehen, so Sachen eben aus sich rausholt. Und das fehlt dann, glaube ich, wenn Farin Urlaub Solo-Songs macht.
Mhm. Aber ich glaube auch als Künstler sozusagen ist man ja eh ein bisschen immer, tendiert man dazu zu diesem Chamäleon-Verhalten, ne? Also ihr beiden seid ja auch in anderen Podcasts oder Interviews oder was auch immer auch eine andere Version von eurer selbst als jetzt hier und so, ne? Ist ja auch immer so ein Ding und wahrscheinlich ist es bei Musikern nicht anders. Also und kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so ein Grund ist.
Ja, ich hatte ja auch mal eine Band und deswegen, ich finde schon, dass man, also Musik in der Gruppe zu machen, auch viel leichter fällt und inspirierender ist, als irgendwie alleine zu Hause zu sitzen und vor sich hinzuschreiben.
Ich bin genau das Gegenteil. Ich könnte auf keinen Fall mit Leuten zusammen Musik machen. Ich glaube, ich wäre so viel, weil ich so ein Control-Freak bin und irgendwie wahrscheinlich meine zu denken, dass es so am besten klingt, weißt du? Ich glaube, ja. Ich wäre anstrengend bei sowas. Und ich weiß es aber halt auch und deswegen mache ich es auch nicht. Aber deswegen arrangiere ich lieber alles selber, weil ich immer denke, weil ich es genau so haben will. Weißt du, was ich meine? Das ist gut.
Ja, ich weiß halt ja bei mir, dass meine technischen Fähigkeiten limitiert sind und ich das finde das dann so geil in einem Bandgefüge, wenn man sagt, ja, kannst du da nicht mal, überleg doch mal irgendwie so oder so ein Fill oder so ein, oder mach doch mal hier so einen Riff oder so, oh ja, bleib, was hast du da, spiel das nochmal und so.
Ja.
Und dann, ich schreibe dir dann auch in 5 Minuten Text, wenn ich da so diese Inspiration habe und so. Da bin ich dann plötzlich, da funktioniere ich total gut. Aber wenn ich dann alleine zu Hause das so aus mir selber rausholen muss und ich einfach schon angenervt bin von den 6 Akkorden, die ich immer wieder benutze, dann ist das halt für mich einfach viel schwerer als in so einem Gefüge, wo so jeder so seine Aufgabe hat sozusagen.
Dieses Angenervtsein von, das hast du sehr, das kennt, glaube ich, kennen viele Leute. Das kenne ich sehr, sehr gut. Ich habe auch original 5 fucking Akkorde und ich kann sie nicht mehr hören. Ich in jeder Reihenfolge schon versucht, hinten, rückwärts, vorwärts, gezupft statt gedingst. Ja, eine Oktave höher mit dem Fret, ist einfach auf einem anderen Fret spielen. Es funktioniert nicht. Man, du hast schon recht. Also Inspiration ist schon sehr wichtig. Oder halt Zufall und so, Happy Accident-mäßig und so, ne?
Genau.
Ich habe auch zum Beispiel immer die besten Sachen überhaupt, wenn ich überhaupt was geschrieben habe, tatsächlich auch in unserem Rahmen geschrieben, weil es ja auch, ich weiß noch genau dieses, wo wir uns alle vorgenommen haben, so ein kleines Ding zu machen auf der Bühne. Das war, glaube ich, in Berlin bei dem Off, da haben wir doch irgendwie diese Bedingungen gehabt.
Ein Voting vorher gehabt.
Das war ja Zufall. Und die Bedingung war ja quasi, dass man da sich mit dem Thema auseinandersetzt, die Situation, wenn man sich entgegenkommt und man beide zur gleichen Seite ausweichen und so. Das fand ich mega, weil ich habe das ja dann Backstage einfach dann in so eine halbe Stunde oder Stunde gemacht und soll jetzt gar kein Flex sein oder so, sondern auch genau das, ich muss immer übrigens abgewöhnen, immer zu sagen, es soll kein Flex sein, wenn ich sage, es ist ganz schlimm, aber das ist so mein Rechtfertigungsbedürfnis irgendwie, glaube ich, weil ich immer will, dass Leute nicht denken, dass ich jetzt hier einen auf Angeber mache. Egal, aber es ist halt genau das, was du gerade gesagt hast, Nils, ist da bei mir eingetreten, ne? Weil ich den Druck quasi hatte, da jetzt auch in der kurzen Zeit und auch so keine Fallhöhe hatte, weil es einfach nur eine kleine kreative Aufgabe ist so und da fiel mir das übelst leicht, ganz schnell einfach auch Reime und fand ich auch recht clevere so kleine Gags da so einzubauen und es war dann in einem Take fertig so, ne? Und wenn ich aber hier sitze zu Hause und habe irgendwelche Gedanken und versuche ja seit Jahren mal einen Song zu schreiben, irgendwie richtig so Gitarre und so, ich kann es halt gar nicht und ich rede mir auch immer wieder ein, dass ich es nicht kann, weil ich irgendwie keine Ergebnisse sehe, weil wenn ich hier sitze und dann über das große Ganze nachdenke oder über irgendwelche verflossenen Lieben oder sowas, also die Sachen, wo ich eigentlich gerne mal ein Lied drüber schreiben wollen würde, weißt du, klappt das halt gar nicht, aber wenn ich dann irgendwie so eine kleine Beobachter habe, was witzig ist oder sowas und irgendwie nicht alleine bin, sondern irgendwie mit Leuten oder so, dann kann ich das ganz schnell, kriege ich da sofort was raus, das ist echt total faszinierend eigentlich so, warum das wohl so ist, aber es ist auf jeden Fall so, ja.
Ja, ich finde das auch faszinierend. Also ich bin ja auch, ich schreibe ja, wenn ich Songs schreibe oder Texte schreibe, dann schreibe ich ja auch meistens eher lustige Sachen oder lustige Beobachtungen oder sowas. Also gerade bei Fritten und Bier waren es ja immer so Gag-Songs. Und ich habe mir immer gewünscht, mal das zu schaffen, einen Song zu schreiben, der was Wirkliches in mir beschreibt sozusagen oder so ein wirkliches Gefühl beschreibt. Und es gibt, und ich habe dann halt so Vorbilder sozusagen im deutschsprachigen Texten, wo ich so sage, so, oh, ich würde gerne mal einen Text schreiben, der so klingt wie ein Lassie Singer Text oder ich würde gerne mal einen Text schreiben, der so klingt wie ein Höchster Eisenbahn-Text, die so einen speziellen Zugang zu ihren Gefühlen haben oder eine spezielle Art, die zu artikulieren und so. Und ich schaffe das einfach nicht. Ich komme da nicht hin und ich frage mich dann immer, liegt es daran, dass ich es einfach nicht preisgeben will, sozusagen, oder ist es einfach so eine andere Art, Text zu denken und so weiter und so fort. Und das ist so etwas, was mich auf der einen Seite fuchsig macht, auf der anderen Seite aber auch natürlich ganz positiv beschäftigt, weil immer, wenn ich es höre, denke ich, ah, das ist so genial, da will ich irgendwie hinkommen, dass ich das schaffe, das so zu äußern irgendwie. Und das ist etwas, ich finde, diese so eine kleine Herausforderung tut einem ja auch irgendwie immer ganz gut. Und ich bin da noch lange nicht hingekommen, ich habe es auch noch gar nicht geschafft, ansatzweise irgendwas zu schreiben, was diese Grandezza übertrifft oder da nur rankommt oder so, aber ich finde es trotzdem immer spannend, so Texte so zu denken.
Ich ein Gedanke noch dazu, ich glaube, ist mir am Anfang gerade, als du angefangen hast zu erzählen, eben aufgefallen, weil du hast ja auch öfter mal, wenn du so kleine, diese lustigen Songs machst, machst du ja irgendwie direkt dann auch auf Instagram oder so, ne? Oder haust sie halt raus. Ja. Oder bei Fritten und Bier hatte die ja quasi immer Auftritte in irgendwie in nah oder so, im Blick irgendwie, ne, sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist bei mir dann ähnlich, dass ich glaube, das hilft bei sowas, so eine Art Ja, was heißt, Verpflichtung zu haben sozusagen. Also sozusagen, oder halt ein, das ist ja quasi ein Punkt, auf den du hinarbeitest. Du sitzt dich vielleicht hin, vielleicht hast du schon im Kopf die Motivation bei was Lustigen, ah, das kann ich ja nachher auf Instagram machen, mal gucken, da freuen sich vielleicht ein paar Leute. Kriegt man da ein bisschen Feedback auch und so. Und das setzt einen ja quasi in Anführungszeichen unter Druck, auch was fertig zu machen. Und genauso wie wenn du einen Auftritt hast irgendwie in naher Zukunft, dann denkst du auch, okay, da freust du dich ja quasi drauf, ah, ich mach den jetzt fertig, weil dann kann ich den live probieren und gucken, wie die Leute reagieren. Und ich glaube, das ist ein extremer Antrieb, um Sachen fertig zu bringen, weil ich hatte das nämlich super oft, als in der Zeit, wo ich noch viel produziert habe und so, meine elektronischen Musiksachen und so, da habe ich ja immer, das habe ich auch neulich bei TWAS in so einer Folge, länger bin ich darauf eingegangen, weil das Ding war, ich habe irgendwie gar keinen mehr so viel Bock, Musik zu machen, schon seit ein paar Jahren, weil ich gemerkt habe, ich kriege irgendwie das, was mir halt gefällt, zur Bestätigung von außen oder irgendwie Lob oder was auch immer, so auch für Kreativität, kriege ich halt viel mehr mittlerweile durch die andere Sachen, die ich mache, so durch Comedy-Sachen oder irgendwelchen Content, den ich produziere. Und die Musik war halt eine Zeit lang davor, bevor ich irgendwie so vor die Kamera gegangen bin oder Podcasts gemacht habe und sowas, war das halt in den Foren, die ich sowas gepostet habe oder bei Soundcloud in den Kommentaren, weißt du, und so, das hat mich voll angetrieben immer. Oder Plays im Radio zu bekommen. So, ich habe ja immer den DJs das geschickt und so bei AOL Instant Messenger damals noch und die haben das dann einfach so, teilweise war das so, ich konnte einen Track produzieren und wusste am Freitag, wenn ich den bis Freitag schicke, dann spielt der das im Radio so. Und das hat mich immer krass motiviert, in der Woche wirklich so 5 bis 10 Tracks einfach zu produzieren, auch wenn es Arbeit war. Es war nicht mehr nur so Luxus oder so, ich weiß, was ich meine, ich hatte so dieses, das hat mich auch wahnsinnig kreativ gemacht, aber ich muss zugeben, ich hatte immer dieses, wahrscheinlich auch psychologisch interessant bei mir in meinem Fall, wahrscheinlich, weil ich irgendwie so ein Geltungsbedürfnis oder so habe, ist ja auch nicht schlimm, mein Gott, wenn dabei was Cooles rauskommt, dann ist doch cool. Aber das wollte ich noch kurz sagen, zu den Gedanken. Ich glaube, das ist ein ganz interessantes Ding, dass viele Leute haben, so dieses, man braucht so ein bisschen so eine Deadline oder einen Punkt, worauf man arbeitet, dass man auch irgendwie dann auch Sachen irgendwie wirklich sich zwingt, fertig zu machen. Und wenn man immer nur so sitzt und sagt, ah, ich würde gerne mal über meine Gefühle schreiben und so, weil man dann ja, glaube ich, immer auch denkt, dann muss es wirklich was Krasses werden, der Song. Da muss jede Zeile so geil sein und doppeldeutig und so. Dann denkt man immer, legt man eher die Gitarre weg und sagt sich so, ja komm, lieber schnell noch eine lustige Nummer, das kriege ich halt schnell hin und dann kriege ich gleich Feedback, so, ne?
Ja, es ist auch, ich habe auch keine große Produktionsgeduld sozusagen. Also wenn wir irgendwie früher Songs im Studio gemacht haben, dann sitzt du ja irgendwie ewig an einzelnen Songs und dann
ja,
wird tausendmal.
Einzelnen Snares allein
mal,
schon.
Ja, genau, dann wird das tausendmal gemischt und dann hier noch eine Gitarre
das
und dann
mir auch wirklich,
das wird noch
das. Das stelle ich mir wirklich schlimm vor. Also gerade das macht, glaube ich, richtig große Musiker aus, sich da tagelang für einen Song hinzusetzen, jede Ecke nochmal neu einzuspielen, tausendmal und so. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich das hier denke ich mir, dass ich das überhaupt nicht könnte.
Doch, das ist schon ganz geil. Also es hat schon immer Spaß gemacht, aber ich kann es für mich selber nicht machen. Ich arbeite ja auch hier mit GarageBand. Da sind dann meine Möglichkeiten sowieso limitiert. Aber da habe ich jetzt auch keinen Bock, hier irgendwie täglich noch eine Snare zu mastern oder so. Es war ja dann auch so bei Fritten und Bier, dass wir quasi aufgenommen haben. Wir hatten dann so 2, 3 Wochen Studiozeit, wo du halt wirklich ewig an den einzelnen Songs sitzt und dann ist alles fertig und dann gehst du nochmal irgendwie 3 Tage zum Mastern und da hörst du jeden Tag alles nochmal 100-mal an und auch 100-mal.
Kann man es gar nicht mehr hören, genau.
Der Master-Typ, der dann irgendwie nochmal so, ja, hier muss ich nochmal ein bisschen so, findest du jetzt besser? Und dann sagst du, ja, und hörst aber gar keinen Unterschied und so. Also, das ist halt so ein krasser Prozess, den so eine Albumproduktion früher, ich weiß, heute ist wahrscheinlich auch easier, aber den ich früher irgendwie so genommen hat. Wir haben auch immer in Köln bei, ich glaube, der heißt John Krämer oder so eine völlige Masterlegende aus Köln mastern lassen, der quasi alle EMI-Platten gemastert hat und so weiter und so fort. Aber es war immer, man hat sich ewig lang mit diesen, deswegen hat man die Songs auch alle sofort dann auswendig drauf, weil man sich so lange damit beschäftigt hat und die so oft gehört hat, als es dann rauskam, das ist lustig, Entschuldigung, wenn ich hier gerade so viel laber, aber es ist so.
Alles gut.
Ich finde es ganz interessant. Ich hatte zuletzt Katrin Wessling in der NBE, Schriftstellerin, und tolle Bücher geschrieben und die hat gesagt, und das fand ich ganz schlau, weil es wirklich so ist, ist nämlich bei einer Buchveröffentlichung ähnlich, sie findet es immer so albern, wenn sie so Autoren sieht, die so Insta-Videos machen oder so, wo sie so ihr Buch auspacken und das erste Mal so in die Hand nehmen und so, wenn sie es vom Verlag geschickt bekommen haben, weil sie sagt, in dem Moment, wo du das fertige Buch vom Verlag geschickt bekommen hast, hängt es dir zum Hals raus, weil du dich schon einfach wochenlang damit beschäftigt hast. Du hast es schon 30 Mal rauf und runter gelesen, jede Seite nochmal einzeln überarbeitet und so. Oder sie sagt nicht, es hängt dir zum Hals raus, aber sie sagt, es ist auf jeden Fall nicht mehr überraschend, wenn du es dann in der Hand hältst. Und so war das bei Platten eben auch. Das ist natürlich cool, dass es da, dass das Produkt dann fertig ist. Aber in dem Moment bist du schon so emotional entkoppelt davon sozusagen, weil du dich so viel damit beschäftigt hast, dass da jetzt in Wirklichkeit nicht mehr so das Tolle so, oh wow, das ist ja jetzt der Hammer, wie es aussieht oder so. Weil, also auch bei Musik, du hast dich so lange mit dem, wie lange man sich mit dem Artwork beschäftigt, ist auch, ist so viele Tage und Nächte, die dafür draufgehen irgendwie. Also das ist ein sehr langer Prozess alles und der ist auch wirklich toll. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, wieder eine Band zu haben und Musik zu machen.
Merkt man gar nicht.
Und auch wieder Platten zu machen und so, aber es ist auch, es ist sehr zäh, muss man sagen.
Ja, aber trotzdem voll interessant. Ja. Wieso machst du keine Musik, Herm? Ich habe das Gefühl, du würdest geile Musik machen.
Ja, ich habe da auch mal Bock drauf. Ich habe jetzt überlegt, mir so ein, ich darf es laut sagen, weil dann hört das jemand im Haus, mir so ein E-Schlagzeug hier in den Keller zu stellen. Ich habe Bock, Schlagzeug zu spielen.
Ja, das ist doch geil. Ja, ey, das würde ich dir empfehlen.
Ich auch. Ja, mach ich, glaube ich, auch.
Das kannst du geil mit Kopfhörern machen. Das ist übrigens auch nicht laut. Also ein E-Schlagzeug, ja, ja, kannst du auch noch diese Platten benutzen für die Snares und so. Das ist so eine Dämmmatte quasi. Würde ich, ey, gönn dir das mal. Ich glaube, das würde Spaß machen.
Ich hätte auch Bock, aber ich habe immer so gemerkt, ich habe nicht die Geduld, ein Instrument zu lernen. Bin da nicht so wirklich begabt. Viel zu große Pfoten dafür und sowas. Und wenn man das dann auch, dann habe ich so die Phase als Teenager verpasst, mich da reinzuhängen. Und das dann irgendwann später nochmal zu machen und so, und hat auch nie so Leute, mit denen man irgendwie hätte eine Band machen können, was, glaube ich, nochmal umso mehr motiviert, sich das dann so zu lernen, ja, irgendwie besser voll zu werden, statt so allein zu, das finde ich dann nochmal schade irgendwie. Aber ich denke mir mal, irgendwann mache ich das noch, aber auch hier so eine 2-3 Gitarren rumstehen, jetzt will ich mir noch ein Schlagzeug kaufen. Mal sehen, irgendwann haue ich mal einen raus.
Mach doch eine Band mit Bibi.
Ja, da freut die sich bestimmt.
Herrn Bibi and the Cats. Aber ein guter Name wäre es, Herrn Bibi and the Orange Cats.
klingt auf jeden Fall nach so herbstlichem Volk.
Sonst. Ja, auf jeden
Fall. Aber Nils, wo du gerade so im Redefluss bist, habe ich direkt noch eine Frage an dich. Und zwar sind da jetzt die Kollegen vom Alles Gesagt Podcast zurück, auch nehmen bei euch wieder auf, da im Homestudio. Und jetzt war ja Günther Jauch zu Gast. Hast du eine gute Günther Jauch-Story parat?
Nee, ich war leider gar nicht da. Also beziehungsweise ich musste ja auch weg. Das ist ja auch, ich kann ja dann immer nur hier im Nebenzimmer sein und so. Und ich hatte auch lange überlegt, ich war dann mit einer Freundin essen und dann kam ich wieder zurück. Dann habe ich mich sogar noch beeilt, wieder zurückzukommen, weil ich gedacht, vielleicht sind sie gleich fertig oder noch dran oder so. Ging auch wieder relativ lang. Und dann kam ich an, hat mir gesagt, jetzt sind sie gerade für 5 Minuten alle weg. No. Und ich war dann kurz traurig, aber es war auch ein bisschen okay, weil ich gedacht habe, es wäre vielleicht auch ein bisschen awkward, wenn ich jetzt so, hallo Herr Jauch, mäßig irgendwie da so. Aber er hat wohl zu ihr gesagt so, oh, kennen Sie Nils Bokeberg? Hat er wohl direkt zu Maria gesagt. Ach, und so. Also Günther Jauch kennt mich, das ist ja
nein,
schon.
Nein, wirklich geil.
Kennen Sie Nils Bokeberg, Maria? Das war eine gute Frage.
Genau. Aber das war natürlich zwischen den ganzen Gesprächen bei mich, weil das sind ja auch Bilder von mir.
Ja, ja, klar.
Ich habe natürlich viel über meine Let's Plays und so geredet, der ist ja immer dabei. Jauch 22 im Chat, liebe Grüße.
Ihm ist so sein Portemonnaie runtergefallen, da sind dann die ganzen Bilder von dir rausgeflogen. aber ja, das war, da habe ich mich auf jeden Fall gefreut und dann wäre es wahrscheinlich noch awkwarder gewesen, weil eigentlich müsste ja Günther Jauch meine nächste Show produzieren, aber wie bringe ich ihn in 2 Minuten dazu, dass ihm das auch klar wird? Und dann bin ich eigentlich froh, dass ich da mir keine Gedanken mehr drüber machen musste.
Also, aber dann, das klingt ein bisschen so, als hättest du dich so verhalten, in Anführungszeichen müssen, wie so, wenn früher die Eltern Besuch hatten und man hat sich so ein bisschen versteckt vor denen, wenn man den nicht über, aber dann muss man irgendwie doch eine Milch holen und dann ist man so geschlichen. Weißt du?
Oh Mann, das kann ja, so ist das immer vorstellen. Ein bisschen, wenn hier alles gesagt aufgenommen wird, dann bin ich immer im Nebenzimmer, ich kann nicht laut fernsehen, weil hier eine dünne Wand ist und dann muss ich immer, also ich meine, ist jetzt auch keine Qual, passiert ja nicht oft, aber es ist immer lustig, dass ich dann mich immer aus dem Haus schleiche und so.
Wir können doch mal einen saufen gehen, wenn das wieder passiert, wenn du Bock hast. Sagst du mir Bescheid, dann gehen wir hier irgendwo in eine Kaschemme in Pankow.
Ah, sehr gut, gehen wir in die Bärenfalle.
Ja, die ist geil.
Da
ist
wollte ich immer mal
oder in Bornholm 2 ist auch geil.
Stimmt, Bornholm 2 wollte ich auch schon immer hin. Bornholm 2 haben, glaube ich, sogar eine Kegelbahn, ne?
Ja, und man kann auch Fußball gucken da, die haben Sky. Aber das heißt ja heutzutage ja nichts. Und dann läufst du da auf Amazon Prime und auf da so, oh, ich weiß auch nicht mehr, was läuft.
Also wirklich, muss man wirklich mal sagen.
Gerade ja, gestern lief es auf Amazon Prime, die Barcelona gegen Bayern. Fand ich irgendwie auch wieder geil, weil ich habe halt Amazon Prime. Dann gefällt es mir. Wenn es mir in die Karten spielt, bin ich so, ja geil, habe ich. Weißt du so? Wenn's halt, ist, ich glaube, geht's so vielen geht es halt so. Oder wenn es dann irgendwie auf Sky oder so läuft, dann wieder, ja, jetzt läuft da wieder das auf Sky. Ja, toll.
Wie traurig, Herm, bist du, dass dieses Jahr weder Gladbach noch Bayern noch Bielefeld deutscher Meister wird, sondern der erste FC Köln?
Ja, es freut mich aber für die Stadt Köln, ne? Das haben die natürlich verdient, so, dass da mal wieder passiert. Ja, das ist natürlich, also gerade unter deinem, also du powerst die Mannschaft, ne? Du gibst denen ja die Power rein und so, die schreibst ihnen ja oft noch mit Nachrichten vorm Spiel und so, das macht ja auch viel aus für die, glaube ich, für die Spieler.
Toller Trainer, wir haben einen tollen Trainer.
Aber ich habe gerade nachgeguckt, Nils, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, du hast da was verwechselt, weil dieses Jahr wird VfL Stuttgart Meister, habe ich gerade gesehen.
Ich fand es auch cool, dass du dem...
Sind die in der zweiten Liga?
Dass du dem Kölner Trainer, Nils, dass du ihm den Tipp gibst mit diesem Schlapphut, dass ihn das noch kerniger macht, das fand ich einen tollen Tipp auch von dir. Absolut.
Ja. Das darf man nicht außer Acht lassen, der macht einen richtig cool und finde ich gut, dass er da auf mich gehört hat.
Das ist einfach auch eine coole Sache von dir.
Ich habe auch so ein interessantes Interview mit ihm gelesen, ich glaube im Express oder Stadtanzeiger, wo er irgendwie so erzählt, so dass er super gerne Whisky trinkt und dann und er den so ein bisschen sammelt und dann sagen die, haben sie eine große Sammlung und er so, nö, ich trinke den einfach. Ich bin nicht so der Sammlertyp. Irgendwie geil. So ist der FC, herrlich.
So, Freunde.
Jetzt noch mal was Ernstes, was ich angekündigt hatte. Und zum Ende der Folge. Und zwar hatten wir ja vorletzte Folge oder letzte Folge sogar angekündigt, dass noch eine große Bombe platzen wird. Dass wir einen Angriff erfahren haben und ihr beide habt das vergessen und ich auch. Mir ist es aber zum Glück gestern wieder eingefallen, dass da ja noch was war.
Ich hatte dann auch ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich das vergessen habe, weil ich habe ja in unserer Gruppe dann ja auch drüber gesprochen und so. Ich hatte es ja auch angehört, aber ich hatte fürs Protokoll ein schlechtes Gewissen.
Ja. Aber bevor du fortfährst, Herr, dann will ich noch ganz kurz einhaken. Das müssen wir in dieser Folge noch, da müssen wir noch ganz kurz drüber reden.
Okay.
Fällt mir gerade ein. Heute wieder XXL-Folge, wir ballern durch. Ja. Und zwar gab es bei uns in der Gruppe vor 2 Tagen ein schönes Gespräch über das Schmetterlingsmeme. Oh.
Ja, es ist eine never-ending story. Wir verstehen es einfach nicht.
Also man muss an dieser Stelle sagen, dass Donny und ich, wir sind ja eher so die Brains bei Gästeliste Geisterbahn. Ja. Wir sind die Overthinker. Weißt du, unsere Gehirne sind immer zack, zack, bam, bam, bam. Neue Synapsen, was ist hier los und so.
Ja.
Und für uns ist das einfach zu simpel, offensichtlich. Ist das Butterfly-Meme, oder wie das heißt? Oder ist das a bird? Oder ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Was ist das?
Eine Taube, a pigeon. Ist das
a pigeon? Ist das a pigeon? Und Herm hat gnädigerweise in der Gruppe vor 2 Tagen mal wieder versucht, uns das zu erklären.
Nee, es kam wieder aus dem Nichts von Donny die Nachricht. Wir müssen nochmal drüber reden. Ich check einfach dieses Schmetterlings-Meme nicht.
Und es ist auch nicht zu checken, verdammt nochmal.
Und liebe Leute da draußen, ich teile gerne mal die beiden Memes, die Donny und Nils dann gebaut haben, wie sie glauben, wie das Meme funktioniert.
Oh ja, bitte. Weil ich finde, unsere Interpretation, und das hat Nils schon richtig eingeleitet, ist nicht böse gemeint, du bist da halt vielleicht ein bisschen simpler gestrickt, Herm. Ja? Unsere Interpretationen sind halt einfach auf dem Level, auf den wir, auf was wir von einem guten Meme erwarten. Ja. Ein bisschen um die Ecke geht da, ein bisschen smart. Ja?
Das ist so 1A Galaxy Brain Level.
Das ist Galaxy Brain 9000, so, weißt du, so dein Meme ist Hauptschule und wir sind so Harvard.
Ivy League. Genau. Nur bei Donny und Nils.
Ja, aber trotzdem, sorry. Gut, aber ist wichtig, dass das noch zur Sprache kam. Und
soll ich das nochmal on air nochmal erklären, das Meme?
Ja, erklär nochmal.
Weil das kommt immer cool, wenn man Memes erklärt, audiomäßig. Ja. Und zwar sehen wir einen jungen Mann und da kommt ein Schmetterling angeflogen und er fragt, ist das eine Taube? Wo man an der Außenstehende sieht, offensichtlich, es ist ein Schmetterling, aber er denkt, warum auch immer, es ist eine Taube. Das Meme ist also, dass man sowohl bei der Person als auch beim Schmetterling was hinschreibt und dann bei der Frage, ist das was vollkommen anderes ist, was irgendwie absurd ist. Jetzt bin ich selber verwirrt davon, wie ich das erklärt habe.
Aber quasi aus der Sicht, aber das Problem wird ja, wenn es beschriftet wird, weil dann ist es ja quasi nur aus der Sicht der Person.
Genau, ja, das ist quasi unten, das ist also quasi wie ein Untertitel.
Aber, ich verstehe halt vor allem nicht, wo der Witz daran ist, halt überhaupt nicht witzig. Das verstehe ich halt nicht. Aber vielleicht habe ich einfach noch kein gutes Beispiel gesehen oder so.
Uns wird quasi die Sicht der Person erklärt, während wir sehen, also weil die Taube wird ja dann auch beschriftet, weil es ja dann auch meistens was anderes ist.
Der Schmetterling, ja, richtig.
Der Schmetterling.
Ich finde nur am allerlustigsten, dass Herm das offensichtlich persönlich nimmt, so ein bisschen persönlich sich angegriffen fühlt, dass du dieses Meme nicht verstehst. Ist es dein Meme vielleicht? Und du hast es aber noch nie jemand gemacht.
Weil es mich dazu bringt, Memes zu erklären, das ist wahnsinnig unangenehm, finde ich.
Ich finde, in Köln auf der Bühne müssten wir das nochmal machen, irgendwie, einen kleinen Vortrag.
Ja, finde ich auch. Fände ich auch angemessen, Herr.
Das eigentlich wäre das ein sehr guter Running Gag so. Ja, wegen dem Schmetterlings-Meme nochmal. Und immer wieder mit so einem kleinen ausfahrbaren Erklärstock, oder musst du das nochmal erklären? Ich bin mal gespannt, wenn wir wieder Live-Zuschauer haben. Dann machen wir mal mit Fände hoch, wer das alles versteht. Das würde ich mal, würde mich mal interessieren.
Ich notiere mir das mal.
Aber wir müssen halt zurück zur großen Bombe auf jeden Fall.
Ja, aber das Fiese ist ja, dass Herm sich an solche Sachen immer erinnert oder sie sich eben notiert, ja, ja, während wir beide es schon dann längst wieder vergessen,
genau,
haben, wenn es dann zur Sprache,
ja, ja,
kommt.
Was soll das also denn jetzt?
Könnte dann ab morgen.
Was soll das denn jetzt?
Musst uns jetzt hier so bloßstellen mit dem Meme unterm Brennglas.
Meme.
So, jetzt aber zur Bombe.
Ja, zur Bombe. Ich weiß gar nicht, wie ich es ankündigen soll. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie noch was zu sagen wollt oder so, oder ob ich einfach mal erzählen soll, was passiert ist.
Also, ja, gerne. Ich glaube, das ist wahrscheinlich am besten. Ja, also, bringst du es auf den Punkt.
Ja. Also wir haben ja unseren, ja, ist ja ein bisschen speziell, unser Moritz, der macht für uns Technik und den Sound auf Tour und so. Ist ein feiner Kerl. So, ne, muss ein bisschen aufpassen, ein bisschen Klebefinger und so. Lässt gern hier und da mal einen Löffel mitnehmen oder sowas. Aber ansonsten, feiner Kerl. Jetzt auf einmal aus dem Nichts kommt, wir haben so eine Gäste waren live, WhatsApp-Gruppe, wo wir alles zum Thema Live und Tour besprechen. Sehr organisiert immer und sehr weit im Voraus geplant. Und da kam auf einmal aus dem Nichts ein Track rein. Ein sogenannter Diss-Track, würde ich sagen.
Ja.
Wo auf einmal er da vom Leder zieht. Mit seinem Kumpel zusammen, der auch schon mal mit uns auf Tour war. Carlo, wenn ich mich richtig entsinne, richtig?
Ja, Carlo.
Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen, dann wurde das auf einmal so, ja, so uns an den Kopf gehauen, was da los ist. Und ich würde sagen, wir hängen das jetzt an die Folge an, auch damit die Leute sich mal ein Bild davon machen können. Aber ich, ganz ehrlich, mich hat's richtig überrollt, ehrlich gesagt. Wie war das?
Ja, mich jetzt umgehauen.
Ja, man muss wirklich sagen, also man muss das ja auch in den Kontext setzen. Ich weiß aber, wir hier vor ein paar Wochen die riesen Werbetrommel gerührt haben für Imaminaki.
Ja.
Für dieses Projekt von Moritz und Carlo.
Ja, die haben hunderte Platten schon verkauft wegen uns.
Ja. Also wir hier gesagt haben, Leute, werft die Downloads an, Imaminaki sind in der Stadt und so.
Ja, ja.
Wo ein Elektrobrett über Deutschland gerollt ist.
Einige Pipewerken dabei rausgekommen für die Jungs.
Also es werden nicht weniger Pipewerken als sonst gehabt haben, dank unserer.
Das ist übrigens der Name der Folge, bitte. Pipewerken.
Das muss sein. Und da muss man schon sagen, da trifft einen das also wirklich aus heiterem Himmel, möchte ich sagen. Da ist das sehr überraschend, dass der Dank für all die Arbeit, für all die PR-Arbeit, die wir in dieses Projekt und auch, man muss ja auch wirklich sagen, den Glaube, den wir in dieses Projekt gelegt haben, dass das so bitter mit so einem Messer in den Rücken enttäuscht wird, das finde ich schon, das ist halt die ganz harte Berliner Schule.
Ja und stimmt. Ganz abgesehen davon, dass wir überhaupt dafür mitunter verantwortlich sind, dass er überhaupt Essen auf dem Tisch hat, Moritz, ne? Ja. Also muss man auch mal sagen.
Wir
also
haben sein Haus bezahlt, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, die Titte, die einen füttert, dann einfach hier irgendwie, ne, wisst ihr, wie ich meine, ne? So.
Ja.
Na gut, aber ihr müsst euch ja natürlich selber ein Bild da draußen machen, aber das ist mal unser Senf dazu. Also
ja, es ist natürlich also traurig, dass die Folge jetzt auf so einer mit so einem Tiefschlag endet für uns, für euch alle da draußen wahrscheinlich auch, weil wird's gegen uns, ist gegen euch, aber
klar.
Gut, hört euch das mal rein, denkt mal drüber nach und wir kommen dann irgendwie, wir müssen dann uns eine Antwort überlegen. Vielleicht auch mit unserer Hörerschaft zusammen oder so. Also, weiß nicht, mal schauen.
Also, es ist wirklich ganz, ganz bitter. Wenn ihr irgendwie die Folge hier gerade mit Kindern hört, die euch jetzt sowieso schon fragen, was ist Pipewerken?
Ja, warum bist du seit anderthalb Stunden?
Hört's das ist alles zu. Okay. Aktive Aufklärung finden wir hier wichtig bei Gäste des Geisterbahn. Aber ich würde empfehlen, jetzt an dieser Stelle auszuschalten und wieder irgendwie Conny oder Paw Patrol anzumachen oder so, weil das ist richtig harter Tobak, was ihr jetzt hier zu hören bekommt.
Das ist die Berliner Straße.
Also ich würde ganz klar sagen, ab 21 bitte erst hören.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann sind wir raus und ihr viel Spaß jetzt mit, gibt's überhaupt einen Titel dafür? Nee, also hat er sich nicht mal die Mühe gemacht,
einen Titel zu machen. Das kam einfach aus dem Nix. Das war einfach so, ne?
Liebe Leute, viel Kraft wünschen wir euch.
Ja, und bis fühlt euch schon mal gedrückt jetzt.
Fühlt euch gedrückt. ihr werdet danach auf jeden Fall das Bedürfnis haben zu duschen und wir hören uns nächste Woche wieder hier in aller guter Laune. Bis dahin, passt auf euch auf.
Ja, passt auf euch auf.
Ja, jetzt hört euch mal dieses Machwerk an.
Ja, verbrennt euch nicht die Finger.
So, da bin ich wieder. Der alte Bekannte von Mami, Lucky. Caro Minaki und Mami Lorenz. 2021 ist das Jahr, in dem wir leben. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Aber gut. Am Ende war die Geschichte so, wir haben diese paar Luftpumpen mal getroffen, wa? Tony Nils und Herm, ihr kennt sie wahrscheinlich. Und wie dieser Beat, der gerade ruft, der ist von denen. Da haben wir uns gedacht, naja gut, machen wir die Scheiße mal auf Fett. Also Freestyle, ich euch mal hier ein bisschen was zu Gästeliste Geisterbahn. Ich setz mich hin und hab sonst nichts zu tun, also GLGB schmeiß ich an. Was die ganze Zeit am Labern sind, dicker wirklich keinen Plan. Ne ganze Stunde Leben ist weg und die krieg ich auch nicht wieder, das ist scheiße, Mann. Na gut, komm ich rum, Maske auf, Treppe hoch in dein Crib. Brauchst nicht glauben, dass ich dich nicht rip. Geh an den Schrank und rieche deinem Slip. Was ich mache, kriegst du nicht mit. Liegst in deinem Bett, aufgeschlitzt. Keiner wird mehr euer Mist. Ist auch besser, wenn so ist. Die Rollie on my wrist. Zeigt mir, keiner hat euch je gedisst. Fickt euch. Donny, Nils und Herm. Jo, Söhne. Also ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die haltet eure Schnappe, oder ich gebe euch 2 bis 3 Wochen, dann habe ich eure Adressen. Und dann komme ich zu euch nach Hause und dann klingel ich dann auf die Tür mitten in der Nacht. Und dann könnt ihr mal gucken, wer hier und so.